So, wir haben heute ein bisschen ernsthaftere Sendung.
Ja.
Eigentlich hatte ich ja gedacht, dass wir um das Thema vielleicht rumkommen, das München-Thema.
Ja. Wir hatten es eigentlich beide gehofft. Also, es ist kein Thema, auf das wir jetzt beide unbedingt scharf wären.
Wir haben in der letzten Episode, hatten wir Tobi zu Gast und da war das auch einfach nicht der richtige Moment, um darüber zu reden, weil das war so chaotisch und noch irgendwie eher heiter. Und da war es auch noch alles so frisch, ja, dass man noch nicht ganz vorhersehen konnte, wie sich die Debatte entwickeln würde. Aber ich glaube, diesmal ist es so, dass wir uns damit ein bisschen auseinandersetzen müssen, weil das auch einfach die Presse der letzten Woche sehr dominiert hat.
Mhm. Ja.
Und deshalb wird das eine etwas ernstere Sendung vielleicht. Aber wir machen natürlich auch den ganzen anderen Kram noch.
Ja.
Das ist natürlich auch wichtig, dass man jetzt vielleicht nicht nur darüber spricht.
Und wir haben den Modus ein bisschen anders diesmal. Es gibt nämlich keine Top 5.
Es gibt keine Top 5. Sollen wir das gleich ankündigen, wenn die Leute die Intro-Musik gehört haben?
Ja.
Okay. Hallo und herzlich willkommen zum Pixel-Diskurs-Podcast, Episode, nicht 7, sondern 8. Ich habe hier immer noch 7 stehen jetzt, ich vergesse das immer zu ändern. Episode 8. Ihr hört uns jede Woche Sonntag auf pixeldiskurs.de, auf iTunes und sämtlichen Podcast-Services. Jetzt übrigens auch auf Soundcloud.
Nein.
Habe ich dir gar nicht erzählt, habe ich heimlich gemacht.
Das, Soundcloud.
Ich habe heimlich uns auf Soundcloud einen Account eingerichtet. Wir hatten schon einen älteren Account da. Mhm. Und ich habe den jetzt up-to-date gebracht und jetzt hört ihr unseren Podcast aus Soundcloud. Wenn ihr das hauptsächlich benutzen wollt, dann könnt ihr das gerne tun. Pixeldiskurs heißen wir dort. Einfach mal nachsuchen. Da gibt's aber jetzt nur die letzte Episode. Ich weiß noch nicht genau, wie da diese Datenmengen, das Datenmengen-Hosting läuft.
Ja.
Aber ich hoffe mal, dass wir jetzt da auch wöchentlich veröffentlichen können. Und Spotify übrigens sagen, nee. die haben leider, gibt's bei Spotify keine Möglichkeit, einfach so Podcasts einzureichen.
Ja.
Gibt's noch nicht. Du kannst Musik einreichen über diese Talent Scouts, aber du kannst nicht einfach einen Podcast einreichen. Da sind die mit fest und flauschig, die haben da so einen Exklusivdeal. Den bekommen wir leider
gut,
nicht.
Weil's, ja, ne, gut. Wir heißen ja auch nicht Jan Böhmermann und Olli Schulz.
Na, noch nicht.
Noch. Wir werden uns einfach umtaufen lassen bei Zeiten.
Genau. Wir haben, wie Sebastian gerade schon gesagt hat, eine neue Kategorie. Wir haben nämlich, ich hab so ein bisschen Gedanken gemacht. Nach der letzten Episode, diese Top 5. Ich finde das an sich gut und ich finde es auch unterhaltsam. Aber es engt uns auch so ein bisschen ein im Thema. Wenn wir jetzt zum Beispiel über diese München-Sache reden wollen, da kannst du ja keine Top 5 draus machen. Wir sind ja nicht BuzzFeed. Ja?
Top 5
der schockierendsten. Das wäre halt so, das ist ein bisschen Sensationsjournalismus und das muss ja nicht sein.
Ja, den wird, ich glaube, auch kein Journalist, der irgendwie sich mit dem Thema beschäftigen, vor allem mit dem Thema, was wir heute haben, was ja auch mit Videospielen dann wieder connected wird, wäre so blöd zu sagen, oh, Top 5 der schockierendsten Berichte von Leuten, die da waren oder sowas. Also ja,
das wollen wir gar nicht gehen. Und deshalb habe ich mir überlegt, dass es vielleicht Sinn macht, als Kategorie die Top 5 rauszuschmeißen und sie zu ersetzen durch die Kategorie Thema der Woche. Ich habe noch gar keinen Jingle dafür, aber Thema der Woche.
Ja.
Und weil dann können wir in solchen Fällen einfach mal sagen, wir sprechen jetzt über diese München-Geschichte oder wir können sagen, wir können halt auch genauso gut eine Top 5 als Thema der Woche nehmen, wenn sich sowas mal anbietet.
Ja.
Und deshalb machen wir jetzt, dieses Mal haben wir dabei, natürlich erstmal sprechen wir über unsere Spiele, dann sprechen wir über die Presseschau. Dann kommt das Thema der Woche, habe ich jetzt mal einfach mal genannt, Killerspieldebatte 2.0, Fragezeichen. Fragezeichen. Ich möchte ja nicht die Killerspieldebatte raus. Dazu dann später.
Ja,
aber erstmal mit Fragezeichen und dann gibt es abschließend natürlich wieder das Quiz. Die wichtigste Frage des Tages aber erstmal. Sebastian, was spielst du im Moment?
Ich weiß, es ist ultra langweilig, wenn ich das jetzt schon wieder sage, aber
Overwatch!
Ist wirklich schlimm, weil ich warte jetzt auf No Man's Sky, bis das rauskommt und bis dato wird sich kein neues Spiel geholt. Gibt's ja, vielleicht noch Abzu. Das kommt ja auch noch, glaube ich, nächste Woche.
Welches?
Abzu. Dieses
Abzu.
Spiel, was was von den, ich weiß nicht, ob es direkt von den Entwicklern von Journey ist, aber es hat zumindest den Art Director von Journey und das siehst du dem Spiel auch an.
Es ist Robin Hanicke, die da wahrscheinlich.
Ja.
Das mit diesem,
Tauchen, wo du dann, wenn man taucht, es gibt keine Gefahren in dem Sinne, sondern man erlebt Man erlebt diese Unterwasserwelt und die Tiere und die Schönheit des Meeres.
Wie heißt das Tier? Das Tier, sag ich schon. Das
Spiel. Das Tier, da ist das Tier. Was ist das? Das ist ein Blauwein. Das Pokémon. Ne, Abzu. Oder Abzu.
Abzu.
Abzu, Abzu, das hat nämlich noch so, glaub, so einen Querstrich noch über den U. Abzu, glaube ich.
Ah, okay. Das war,
gibt's noch für, kommt für die PlayStation.
Ah, okay. Da ist auch momentan, falls du Interesse daran hast, ist momentan ein ziemlich großer Sale auf der PlayStation. Da habe ich mir jetzt ein paar Sachen gekauft.
Aber wie gesagt, ansonsten, bis jetzt No Man's Sky kommt, jetzt, ansonsten gibt es erstmal nichts Neues.
Da gab es jetzt Leaks, ne?
Ja.
Hast du gesehen?
Da gab es
Leaks. Hast du dir aber nicht angeschaut, hoffentlich, oder?
Nee. Also ich hab gesehen, also es gab Videos davon auf YouTube und auch so Video, wie einer das dann ausgepackt hat. Da gibt es eine ganz tolle Sache, die erzähle ich aber gleich. Die ist eigentlich nicht toll, die ist dämlich, aber ich möchte es trotzdem machen. Erzählen. Und No Man's Sky bietet sich für News immer an.
Ja.
Und vor allem für sehr, sehr schräge News und deshalb habe ich da gleich was. Nee, aber ja, bis dato wird jetzt gewartet, wird fleißig weiter gelevelt bei Overwatch und, ach ja, und nebenbei Rocket League.
Rocket League,
und genau. Natürlich, ja, das kann man halt immer zwischendurch
gut. Habe ich mir jetzt auch runtergeladen, ne?
Ja, zu Recht.
Ist installiert.
Sehr gut. Da weißt du, was demnächst ansteht.
Und weißt du, was ich gemacht habe jetzt zuletzt?
Nee.
Ich habe die HTC Vive ausprobiert.
Oh mein Gott.
In Gießen war das.
In Gießen?
In Gießen bei Alternate.
Ah.
Da gibt's, die haben ja so einen zweigeteilten Shop. Da ist einmal dieser Computer- und Technikgedönse-Shop. Und wenn man die Straße ein bisschen weiter hochfährt und links um die Ecke, da kommt dann noch so ein TV-Hi-Fi-Shop. Und da haben die zwei HTC Vive-Kinos.
Krass.
Sozusagen. Da war ich dann, ich war da aus ganz anderen Gründen und dann habe ich das aber auf so einem Plakat gesehen, habe ich nachgefragt, bin dann dahin. Und da war auch niemand in diesem Shop, außer ich und dann dieser Mitarbeiter in dem Laden. Und der hat mich dann in so einen separaten Raum geführt. Und der Raum war fast komplett weiß. Das Einzige, was da war, stand ein PC, stand noch so ein Rennsitz, der war für gewisse Demos, die ich jetzt aber da nicht gespielt habe. Und dann, es war so die Hälfte des Raumes war leer. Einfach nur weiß, da stand vielleicht noch eine Pflanze, aber das war's. Und da lagen die zwei Controller auf dem Boden und das Headset lag da. Die Augmented Reality Brille. Und dann hat er mir das aufgesetzt, hat mir erklärt, dass es einige Leute, dass ich ein bisschen darauf achten soll, dass mir nicht schwindelig wird, dass ich keine Motion Sickness bekomme, weil scheinbar hatten die das schon bei ein paar Leuten, die damit dann überfordert waren. Und dann hat er mich erstmal, hatte ich erstmal dieses Headset auf, was irgendwie schön, es war irgendwie angenehm zu tragen.
Okay.
Am Anfang war es ein bisschen locker, er hat mir es dann nochmal ein bisschen fester gezogen, dann sitzt das fest am Kopf. Und du merkst es gar nicht so sehr. Also es wackelt nicht hin und her, wenn du jetzt deinen Kopf bewegst, auch wenn du ihn schneller bewegst. Und dann hat er mich erstmal in so einem weißen Raum. Einfach nur so ein weißer Raum. Und der, also ich glaube, das ist ein weißer, unendlicher Raum. Du hast nur so ein paar Linien auf dem Boden. Und darin habe ich mich dann erstmal für eine Weile aufgehalten, um mich zu orientieren. Weil mir war am Anfang erstmal ein bisschen schwummerig. Das ist nämlich super komisch, wenn du dann. Also solange man sich erstmal nur umschaut, ging es. Als ich mich dann aber auch bewegt habe in dem Raum, wurde es sehr seltsam. Sehr mulmig erstmal. Du schaust dann halt auch runter und siehst deine Füße nicht. Und dir ist natürlich auch klar, dass du den Raum, in dem du dich eigentlich gerade befindest, nicht siehst.
Ja.
Das ist dann aber ganz nett damit gelöst, dass du bei der Vive...
Die hat eine Kamera vorne, ne?
Wobei du halt nicht... Also du kannst dich, glaube ich, umschalten, sodass du dann vorne rausschauen kannst, gewissermaßen über diese Kamera. Aber was halt super praktisch ist, ist, dass die hat ja so zwei Sensoren, die man in zwei Ecken des Zimmers abstellen muss und die sozusagen dann diesen Raum dreidimensional abstecken. Und das spannt dann sozusagen so ein hellblaues Gitternetz. Und wenn du jetzt, das siehst du normalerweise nicht, aber wenn du dich jetzt irgendwo darauf zubewegst und du gehst in Richtung, dann siehst du rechtzeitig das blaue Gitternetz und dann weißt du, okay, da ist eine reale Wand oder hier ist halt der Raum zu Ende, in dem ich mich zu bewegen beabsichtige. Okay. Damit du nicht irgendwie dann in eine Pflanze rennst oder so, ja, oder gegen eine Wand. Das ist super praktisch. Ich weiß noch nicht, ich weiß nicht, wie das funktionieren soll, wenn man dann sowas wie die PlayStation VR hat oder irgendwelche anderen VR-Headsets. Weil ich finde das schon wichtig, dass du auch trotzdem dir noch bewusst bist, dass es einen Raum außenrum gibt, damit du dir nicht den Kopf stößt.
Ja, das wird, glaube ich, so das sein, was es am ehesten noch geben wird dann. So YouTube-Videos, wie Leute einfach gegen irgendwas laufen.
Und da wird dir natürlich auch klar, wenn du sowas, so ein VR-Headset dir organisieren willst, das ist was, worüber ich bislang noch gar nicht so drüber nachgedacht hatte.
Du brauchst Platz, ne?
Du brauchst richtig, ich könnte das hier gar nicht machen. Ja. Ich habe hier so vielleicht 3-4 Quadratmeter, die ich irgendwie Platz schaffen könnte. Das reicht nicht. Da kannst du dich nicht bewegen.
Bei der Sony VR oder der PlayStation VR geht das anscheinend. Also da haben sie jetzt auch mal ich glaube, das war auf irgendeiner Investorenkonferenz in Hongkong, wenn ich das richtig gelesen habe, haben sie jetzt gesagt, also A, dass es für Brillenträger auch geeignet sein soll. Das werde ich auf der Gamescom dann natürlich ausprobieren.
Die Vive auch, diese Brille quasi nach vorne und nach hinten so leicht bewegen und da ist genug Platz für eine Brille.
Ah, okay.
Wenn du jetzt nicht gerade so eine 70er Jahre Herzchenbrille trägst, die so riesig unnötig groß ist.
Ja. Genau, das haben sie gesagt und auch, dass der Platz, ich glaube, 3 Meter in der Breite und. Nee, ich weiß gar nicht, ob es 3 Meter in der Breite und 1,40 in der Länge war. Oder umgekehrt, aber das wäre so ungefähr der Platz, den man braucht wohl bei der PlayStation VR.
Also bei der HTC Vive hatte ich jetzt unheimlich viel Platz. Das war fast wie ein komplett leerer Raum. Und darin habe ich mich dann erstmal ein bisschen zu bewegen gelernt. Und dann fand ich auch schön, dass er hat dann so der Mitarbeiter von Altonate, ich weiß nicht, wie er heißt, aber schöne Grüße und vielen Dank für die Demo. Der hat mir diese Controller dann hingehalten. Und das Schöne ist, dass die Controller, die sind virtuell nachgemodelt.
Ah, okay.
Sodass du die direkt siehst.
Ah, cool. Das heißt, du siehst die Tasten, die du brauchst dann auch.
Ja, genau. Also du siehst den Controller so, wie er auch normalerweise aussieht. Halt nur in virtueller Form. Und richtig gut aufgelöst. Und wenn er die dann hinhält, dann schweben da so 2 Controller im Raum. Und dann kann man die sich nehmen. Und dann sieht man auch, das hat halt so ein kreisrundes Touchpad vorne. Und wenn du deinen Daumen auf das Touchpad legst, dann siehst du durch die Brille mit so einem kleinen Kreis, wo deine Daumen liegen. Damit du auch immer die Orientierung hast. Das fand ich alles super toll. Und dann hat er mir so eine Demo zu Gemüte geführt. Eigentlich waren es 2 Demos, aber ich erzähle jetzt mal nur von einer, die ich irgendwie ganz schön fand. Ich habe gesagt, zum Anfang war es ganz Ruhiges. Ja, aber ich möchte jetzt nicht direkt irgendwie in eine Achterbahn geschmissen werden, weil das war schon alles relativ viel. So.
Ja, klar.
Und dann habe ich eine Demo erlebt, sage ich mal, eine Erfahrung, eine VR-Erfahrung gemacht. Die heißt Whale Encounter. Und das war ganz schön. Ich hatte das vorher auch noch nicht irgendwo gesehen. Da bist du quasi, diese Demo startet, du siehst ein kurzes Logo und dann bist du direkt auf dem Grund des Meeres. Und du stehst da und du hörst auch so, ne, du hörst dann so das Wasser um dich herum, das Gluckern und alles ist irgendwie so, ja, wie soll man sagen, super atmosphärisch und die Sonne schimmert oben auf der Wasseroberfläche, die weit, weit über dir ist. Und das war ein unheimlich gutes Gefühl von Raum, weil das ist natürlich auch alles 3D. Das sieht auf einem Screen, den man hat, ich habe da bei einer anderen Person, die nach mir das gemacht hat, zugeschaut, auf einem Screen oder in so einem Trailer, da kann man das Gefühl nicht vermitteln. Das verstehe ich jetzt auch. Das haben mir immer Leute gesagt, aber jetzt verstehe ich auch, warum. Das Gefühl ist ein ganz anderes, wenn du bist halt drin. Du schaust dich um, es ist alles dreidimensional, es ist tief. Auch wenn die Auflösung nicht super toll sein mag, sieht fantastisch aus.
Also für dich war das, also ne, das immer wieder gern zitierte Wort Immersion, die hattest du. Also du hast wirklich gedacht in dem Moment so, du bist jetzt wirklich auf dem Grund des Ozeans.
Ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Es hat mich stark involviert, würde ich sagen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wenn man da jetzt also auch irgendwas macht, wo man interaktiv dabei ist und sich damit wirklich beschäftigt, dass das eine Menge Spaß macht. Ich war mir natürlich auch, gerade auch, weil der Alternate-Mitarbeiter hat auch immer noch mit mir gesprochen dabei. Und deshalb hatte ich immer noch so diesen Link zur Außenwelt. Und dann läuft man auf diesem Grund des Meeres, kann man ein bisschen rumlaufen und dann kommt man zum Schiff, zu so einem alten Piratenschiff-Dings und steht vorne am Bug des Piraten, des versunkenen Schiffs. Ein bisschen Piratenschiff, das weiß ich jetzt nicht, aber so habe ich es mir jedenfalls vorgestellt. So ein altes, versunkenes Schiff, auf dem man steht. Und dann schaut man sich um, da sind so ein paar, wie nennt man das, so Korallen und so. Und wenn man da mit dem Controller so dran geht, dann bewegen die sich auch. Die bewegen sich so ein bisschen so in die Richtung, in die du deine Hand bewegst, wie so Gras, das im Wind ist oder halt im Wasser schwimmt, sodass du es so ein bisschen beeinflussen kannst. Aber deine Hände siehst du nicht. Du weißt halt nur über den Controller, wo du quasi bist. Und dann hat der Mitarbeiter gesagt, so, und jetzt schau mal nach links. Und dann habe ich nach links geschaut. Und dann kam da ein riesiger Wal. Von links, ein riesiger Wal. Mit so einem Auge, so einem glänzenden, ein bisschen leicht traurig schauenden Auge. Und seiner schweren Flosse. Ganz langsam kam der so an und hat dann so mit seiner Flosse so neben mir geschwungen. Und also du stehst dann, oder zumindest ich stand dann wirklich da so, wow. Ich war völlig überwältigt davon, obwohl es keine mega Geschichte, mega, mega Sache war. Das war einfach schön. Richtig schöne Erfahrung. Und dann schlägt dann noch mal so seine Flosse knapp an dir vorbei und schwimmt dann davon. Und das war super stark. Das war es auch schon. Whale Encounter Demo dauerte vielleicht 3 Minuten. Und das war wahnsinnig gut. Das war wie so eine Attraktion in einem Erlebnispark. Mhm.
Dass man so guckt, so. Oh.
Ja, also wahnsinnig schön. Werde ich mir nicht kaufen, sowas. Also HTC Vive definitiv.
Die ist auch
viel
zu teuer.
So also, teuer und du brauchst
800, ne? Kostet die 800 Euro.
Gottes Willen, nein.
Plus High-End-PC. Ja, also die soll, was die generelle Leistung angeht, besser sein als die PlayStation VR. Aber wie gesagt, der Effort, den du leisten musst, finanziell, um dir das überhaupt zu leisten, und vor allem natürlich auch, du brauchst den Platz und alles, der ist halt viel zu groß. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum man so eine, ich glaube, die meisten HTC Vives, die wurden auch online verkauft und nicht irgendwie in Läden tatsächlich. Aber ich glaube, selbst wenn das im Laden stehen würde, ich glaube, da wird es ein Ladenhüter. Weil nur die absoluten Cracks sich wirklich das vom Start weg holen würden.
Ja.
Und die zu viel Geld haben vielleicht.
Ich glaube auch, ich finde so VR-Kino, ne? Das finde ich eigentlich ist eine gute Möglichkeit, weil du wirst mit der PlayStation VR wirst natürlich auch irgendwie so ähnliche Erfahrungen machen können, aber es wird halt einfach nicht so sein, weil du halt, es wird dann irgendwie, du hast nicht genug Platz, du kannst dann nur sitzen, du kannst dich dann das umdrehen, das wird alles irgendwie ein bisschen komisch sein, du kannst dich dann nur teleportieren, wenn du dich fortbewegst. Aber was ich eine gute Idee finde, ist, stell dir mal vor, es gibt sowas dann wirklich, also in jeder Stadt, so VR-Kinos. Mhm. Weil diese Erfahrungen, die machst du ja eh dann, selbst wenn du das zu Hause hättest, dann machst du es ein, zwei Mal und dann hast du den Wal gesehen. Dann machst du es nicht ständig wieder. Und deshalb glaube ich, dass es eigentlich eine super Idee wäre. VR-Kinos. Wieso, ne? Oder also Kinos, die es jetzt schon gibt. Mhm. Einfach so ein paar Räume machen, VR-Räume, die müssen ja nicht so super groß sein. Wenn die da irgendwie, was weiß ich was, so eine 10 Quadratmeter Fläche haben, dann reicht das ja. VR installiert und so. Mhm. Und dann irgendwie kannst du für, was weiß ich was, 5 Euro Eintritt, kannst du eine Stunde lang unterschiedliche VR-Erfahrungen machen. Und dann gehst du danach raus und du hast die Erfahrung gemacht, du hast es gesehen und ist gut.
Oder man macht das jetzt, wie jetzt hier bei den aktuellen Kinos, ne, diese Sessel, die ja so dieses Frostfeedback quasi haben. Also dass du, wenn eine Explosion zum Beispiel ist, dass du das dann richtig spürst. So, wenn man das macht und dann eine HTC Vive aufsetzt und dann sowas wie zum Beispiel ein Blockbuster wie ein Avengers zum Beispiel, ja? So, wer sich an den ersten Avengers-Film erinnert, um die Schlacht um New York und du siehst, wo überall alles kaputt geht und Blitze und Geballer und was nicht noch alles. Und das dann mit einem VR-Headset, so dass du quasi denkst, du bist wirklich an dem Schauplatz und hast dann noch dieses Feedback über den Sessel, wo du drin sitzt.
Aber würdest du dann einen Film schauen quasi?
Ja.
Weil also, kannst du ja nicht dreidimensional da drin sein. Weißt du?
Ja, ich glaube, da müsste man aber auch eine spezielle dann Filmtechnik dann wieder anwenden, sodass die Filme extra so gedreht werden für das VR-Publikum.
Du könntest eine 360-Grad-Kamera nehmen, die gibt es ja jetzt auf Facebook, finde ich es auch ganz spannend, gibt es immer so 360-Grad-Videos.
Ja.
Sowas sich in VR anzuschauen, ist wahrscheinlich auch ganz ulkig. Aber wenn du halt im Sessel sitzt, geht das ja nicht, weil du kannst ja nicht mehr umdrehen. Du musst schon stehen dann dabei.
Ja.
Oder du brauchst einen Sessel, auf dem du dich drehen kannst. Also das ist auch ein bisschen doof. Also ich glaube, VR-Kinos, das wäre gut. VR zu Hause wird wahrscheinlich ein Luxusgegenstand. Jetzt Leute, die richtig reich sind, die mal eben ein leeres Zimmer haben und mal eben 800 Euro ausgeben können. Ja, cool. Und für Leute wie mich jetzt zum Beispiel, die irgendwie zum Pöbel gehören und die dann sich so ein PS-VR-Ding zulegen, da muss man gewaltige Abstriche machen. Aber so ein schönes VR-Kino, würde ich mal hingehen. Fände ich gut. Was habe ich noch? Game of Thrones habe ich gespielt übrigens.
Game of Thrones hast du gespielt, das Telltale-Game.
Ja, noch nicht durch. Erste Episode jetzt gespielt.
Erste Episode, okay.
Aber ja, ist geil. Telltale.
Ist geil.
Ja, ich werde nicht so viel Zeit drauf verwenden. Ist ja auch schon ein bisschen älter jetzt. Wobei, ich glaube, die 6. Episode ist jetzt erst rausgekommen vor ein paar Tagen. Aber
ja, es ist wahrscheinlich die Telltale-Formel halt auf
Game of Thrones.
Entsprechend Game of Thrones angewandt. Wird ja demnächst das Batman-Telltale geben.
Ja.
Das wäre für mich vielleicht interessant, weil das mal.
Du bist der Batman-Mensch, ne?
Ich bin Batman.
Du bist Batman.
Ich bin Batman. Die Leute wissen das halt nur nicht.
Ja, jetzt hast du es verraten. Das liegt daran,
dass normalerweise mit der Stimme muss ich dann so reden. Ich bin Batman. Ja.
Ich habe Game of Thrones gespielt. Und das war gut. Ich war tatsächlich ein bisschen schockiert.
Echt?
Also, ich schaue ja im Moment auch Game of Thrones.
Ja, da passt das natürlich, ne? Du bist total in Westeros drin.
Ja, ich bin jetzt in der 4. Staffel und das ist dann natürlich cool, weil das auch irgendwie von der Story so ein bisschen gerade sich überschneidet. Und da ist es schon so, dass man denkt dann ja oft, wenn man sowas wie Game of Thrones sieht, dann denkt man so, ja, total blöde Entscheidung, was dann die Charaktere da machen und so. Und dann musst du die Entscheidung aber selbst treffen. Und dann fragst du dich, sollte ich den Dieb jetzt wirklich verschonen? So, das könnte ja auch schlimme Konsequenzen haben und so. Sehr spannend. Game of Thrones. Und ansonsten nur Pokémon Go und South Park.
Ja, Pokémon Go auch.
Machst du immer noch? Ist ja noch dabei?
Ja, also es ist jetzt nicht so exzessiv, wie ich es von anderen gehört habe. So, ich glaube, was hat mir jetzt einer geschrieben? Level 40 ist aktueller Level Cap.
Wow,
aber das, so das ist irre, um Level 40 zu erreichen, ist. Ja. Und es wurden ja auch schon jetzt alle Pokémon gefangen. In den USA hat es einer geschafft.
Ja. Kommen aber noch neue.
Ja, gut, das ist, die haben einen riesen Fundus, die haben über 700 da. Mhm. Also, aber es gibt so irre Menschen, die bringen das halt fertig. Und die Sparkasse Frankenberg-Eder, also aus der Gegend, wo ich herkomme ursprünglich, da habe ich auf Facebook gelesen, das habe ich erst nicht geglaubt, die haben so einen Tag der offenen Tür, wo dann Leute hingehen können, um dort quasi Pokémon zu fangen. Da gibt es dann Getränke und die, ne, also, und dann gibt es da so Lock-Module und alles, was da noch ist. Und ich habe gedacht so, Wahnsinn.
Ja, das ist ein gutes Modell. Hier um die Ecke bei der E-Kirche ist es auch so. Da gibt es einen Ort, an dem du quasi, wenn du an einem, da ist ein kleiner Platz, an dem man sitzen kann. Und von dort aus, der wird sozusagen abgedeckt von 3 Pokestops. Mhm. Und ich saß da neulich mal für ein paar Stunden mit ein paar Leuten, die ich da kennengelernt habe und mit denen ich mich dort unterhalten habe. Das war so,
hab dann nur.
Und dann hat immer irgendjemand anders ein Lockmodul angeschmissen. Ich habe selber nie was beigesteuert. Ich habe immer nur abgegrast sozusagen.
Aha.
Ich muss ja echt Geld investieren. Aber ich bin jetzt auch bald da. Ich habe jetzt auch hin und wieder mal Arenen dann eingenommen und dann Pokémon abgegeben. Da kann man ja diese 10 Pokécoins farmen.
Genau.
Aber das ist sehr nett. Dann sitzt man da zusammen, immer so, ja, hier, Lockmodul, hat so seine Powerbank dabei.
Ja, genau, die braucht man.
Ja, aber ich glaube, diese Geschichte, für mich wird das, wenn es kälter wird, wird Pokémon Go für mich vorbei sein.
Das ist halt der Nachteil, ne? Weil dann musst halt rausgehen, sonst hast du ein Problem.
Oder du musst ein Café finden irgendwo, was dann Pokestop direkt
vor der Tür. Das hatte ich gestern, war ich in der Kneipe und direkt bei der E-Kirche ist, nicht bei der E-Kirche, bei der alten Uni. Hier in Marburg ist direkt ein Pokestop und ich sitze dann da drin. Wie so ein Dummer sitzen wir 3 am Tisch, einfach die ganze Zeit nur den Pokestop neu aktiviert und andauernd nur Pokebälle gefarmt.
Ja.
Und dann habe ich noch so Rauch angemacht, damit man schön.
Essence,
damit dann schön die Leute daherkommen, die Pokémon. Und einen Pokémon nach dem anderen gefangen, ohne sich 1 Zentimeter zu bewegen.
Ja, das geht natürlich auch. Ich habe auch neulich mit jemandem gesprochen, der hat gesagt, ein Kumpel von ihm spielt Pokémon Go und der weigert sich, das unterwegs zu machen. Er macht es nur zu Hause.
So zwischendurch so, komm.
Auch subversiv. So ein Augmented Reality Spiel einfach mal vollkommen gegen das Prinzip zu spielen und nur, ich mache es nur zu Hause. Ich verlasse meine Wohnung überhaupt nicht.
Ja.
Das waren die Sachen, die wir jetzt so spielen, glaube ich.
Ja.
Dann müssen wir die Presseshow einleiten. Warte, ich muss kurz die Musik machen.
Okay.
Ah.
Ja.
Hier, Jingle kommt. Die Presseshow. Was hast du mitgebracht, Sebastian?
Genau, ich habe eine.
Oh, die fällt auch noch alles um. Ja, ich muss hier immer umsteigen.
Ja. Geht?
Ich bin da.
Bist da, sehr gut. Ich habe eine News mitgebracht, und zwar zu eben bereits genanntem Spiel No Man's Sky. Ja. Und zwar hat es jemand fertiggebracht. Und das Spiel kommt ja in nicht mal 2 Wochen, bei uns am 10. Die PS4-Spieler bekommen es am 10. Die PC-Spieler unter euch, die tun mir leid, die müssen nämlich noch mal 2 Tage warten. Bei denen kommt es nämlich am 12. Wir haben uns leicht verschoben. Aber das ist nicht die eigentliche News. Die eigentliche News ist, es hat jemand fertiggebracht. Wie gesagt, trotz dessen, dass das Spiel in knapp 2 Wochen kommt. $2,000. $2,000 dafür auszugeben auf eBay, damit er das Spiel vorher spielen
kann. War das nicht 1.300?
2.000.
2.000?
$2,000 sind 1.700.
Gut, macht auch keinen großen Unterschied.
1.700 gequetschte Euro. Also, ich habe da gesessen, ich habe das gelesen und dachte so, Wahnsinn. Also der hätte sich auch locker eine HTC Vive Plus High-End-Rechner holen können.
Ja. No Man's Sky, wo man doch du kannst doch in No Man's Sky, das spielst du doch Monate. Das ist doch egal, ob du das jetzt
vor allem, wie blöd ist das so? Er hat dann, glaube ich, auch entsprechend Videos hochgeladen auf YouTube.
Das war der die Leaks produziert
hat? Der hat die Leaks produziert anscheinend. Wobei erstmal die Frage, so, er hat das von eBay gekauft. Also erstmal muss man überlegen, er hat $2,000 investiert. Stell dir mal vor, er hätte einfach nur irgend so einen Ast bekommen stattdessen, ja, der ihm per FedEx geschickt wird oder so, ja.
Und wo hat der eBay-Mensch das her?
Also, das ist das die Frage.
Klaut, ne? Oder was? Ich vom Laster nicht. Gefallen wahrscheinlich.
Genau, so vom Laster gefallen oder vielleicht. Es gab wohl noch andere Spieler, die das mittlerweile haben. Ja, anscheinend gab es da irgendeinen Release-Bruch, ja. Oder durch ominöse Quellen, man weiß es nicht genau. Die haben auch mittlerweile schon erste Eindrücke vom Spiel genannt.
Ja.
angeblich, das war der dümmste Satz, den ich überhaupt jemals gehört habe. So, oh, das sieht nicht so toll aus, das sieht aus wie ein Last-Gen-Spiel, das sieht nicht aus wie Uncharted 4 oder Witcher 3 und ich sitze da so.
Das ist die Frage von Erwartungen wieder, ne? Was hat man erwartet?
Also, du kannst nicht erwarten, dass ein Spiel, was prozedural generiert wird mit Voxel-Technik, mit Voxels, dass das aussieht wie ein Uncharted 4.
Ja.
Also, deshalb, nee, aber das fand ich war so kurios. $2,000. Also, er hätte damit sonst was machen können, er hätte es spenden können, er hätte es auf die hohe Kante legen können, aber nein, er holt sich ein Spiel, was im Schnitt $60 kostet und was eh wahrscheinlich, ich gehe mal davon aus, leider, dass das Spiel auch einen Preisverfall haben wird, weil
ja.
Am Anfang werden es viele Leute spielen, aber nur ein harter Kern, nur eine relativ kleine Community, aber dafür wahrscheinlich wieder sehr lautstark, wie immer, bei solchen Sachen. Eine relativ kleine, aber lautstarke Community wird übrig bleiben und der Rest, das wird dann wieder irgendwo im Laden nachher für €20 zu haben sein. Hat man einen schönen Wertverlust und $2,000. Ja, die hätte ich gern mal. Also Euro. Ja.
No Man's Sky ist auch völlig, ist viel zu stark gehypt, finde ich. Nicht, dass ich dem Spiel nicht zutrauen würde, dass es super gut wird und toll und so. Aber ich glaube einfach, dass dieser übertriebene Hype, der steckt die Erwartungen so hoch, das kann No Man's Sky gar nicht erfüllen. Hallo, ich meine, der Preis spiegelt ja die Erwartung schon wieder. Und da ist also €60 ist dann schon, das ist halt ein Vollpreisding, da kann man sagen, von
eigentlich Indie-Entwickler, ne? Ja. Hello Games sind kein großes Studio. Die sind ja kein großes Studio, sind gerade mal 15 Leute, also.
Ja, ich weiß jetzt nicht, ob die bei Sony hatten unter Vertrag vorher schon sind.
Ich glaube, Sony regelt den Vertrieb und die Werbung.
Genau, also sind sie so semi-Indie, könnte man sagen.
Ja.
Also mit einem Indie-Gestus dahinter auf jeden Fall.
Ja,
und dann, wenn man dann irgendwie, also wenn ich jetzt überlege, da investiert man $2,000, was ja irgendwie die Erwartung auch widerspiegelt, die man an das Spiel hat, dann
jetzt kann man vor, eigentlich nur enttäuscht werden. Er spielt das eine Stunde. Farmen ist ja langweilig. Rumlaufen ist ja langweilig. Wie viel habe ich da gerade für ausgegeben?
Du denkst dann halt so, ja, ist ganz cool, aber das, oder?
Also es kommt immer wirklich drauf an, was für Erwartungen du hast. Und ich finde es deshalb gut, also wenn ihr euch überlegt, das Spiel zu kaufen, guckt euch vorher nochmal die Gameplay-Videos an, die es offiziell gibt. Jetzt nicht den Leak unbedingt, aber ich glaube, der wurde auch mittlerweile gelöscht wieder von YouTube. Vielleicht gibt es auch wieder irgendwelche Leute, die es nochmal gereuploadet haben, aber guckt euch die offiziellen Videos an, wenn euch das gefällt. Also das ist halt ein langsames Spiel. Das Spiel wird am Anfang wahrscheinlich tatsächlich 1-2 Stunden dauern, bis du überhaupt mal diesen einen Planeten, wo du startest, verlässt. So, das muss einem halt klar sein. Das hat seinen Sinn, warum das so ist. Aber die Frage ist, sagt mir das zu oder nicht? Ne? Also ich werde es mir auf jeden Fall Day One holen. Ich habe riesen Bock auf dieses Spiel. Aber ich werde keine $2,000 dafür ausgeben.
Nummer 2. Ja, ich habe ein paar Presseschausachen dabei.
Los!
Erste Sache. Tropes vs. Women in Video Games. Are Women Too Hard to Animate? Ist eine neue Folge, den es auf diesem YouTube-Kanal Feminist Frequency von Anita Sarkeesian gibt. Are Women Too Hard to Animate? Das ist so ein bisschen diese Anspielung auf diese Begründung, die Ubisoft mal gegeben hat. Warum in Assassin's Creed es keine Frauen gibt.
Hm.
Also warum man keinen weiblichen Charakter spielen kann.
Hm.
Und sie hat da eine sehr schöne. Ist halt wie immer, ist halt eine, wie soll man sagen, eine feministische Analyse von dem gegenwärtigen Status quo in Games. Und ich habe mal so ihr Fazit rausgeschrieben, so die Quintessenz. Da sagt sie, Obacht, englisches Zitat: Violence against female characters should never be presented as sexy. The way for games to handle female combatants is not to present them as sexualized treats for the player. Rather, it is to present them simply as combatants who happen to be women fighting alongside their male counterparts on equal footing. Das ist eine Kritik, die jetzt bei, also eine feministische Kritik, die jetzt nicht neu ist oder ungewöhnlich ist. Ich fand ihre Beispiele, die sie da gegeben hat, halt ganz spannend. Da hat sie irgendwie darüber gesprochen, dass halt Titel wie Call of Duty zum Beispiel sich dann auch mittlerweile bemüht haben, weibliche Kämpfer. In Bioshock hat sie gelobt, weil da auch in Bioshock Infinite.
Ja, Elizabeth, ja.
Nicht nur Elizabeth, sondern weil es auch eben weibliche Kämpfer in der gegnerischen, gegnerische Kämpfer gibt.
Ach, mit der, genau, oder auch bei Bioshock 2 war das ja auch so. Da hast du ja die Big Sister.
Ja, sowas halt. Und die sind halt jetzt nicht irgendwie, sie sollen halt nach dieser Analyse zufolge sollten sie halt nicht irgendwie einfach nur so Eye-Candy sein, nicht irgendwie übersexualisiert, sondern sie sollten einfach nur Gegner sein, die halt Frauen sind. Oder deine Mitstreiter, die halt Frauen sind. Und Entschuldigung, das ist quasi sozusagen ihre Diagnose. Dann habe ich noch was. Nummer 3. Super Level mal wieder. Müssen wir wieder über Super Level sprechen. Super Level erwähnen wir eigentlich viel zu selten. Ich habe das auch unter anderem deshalb reingenommen jetzt, weil dieser Artikel, ich habe gesehen, der ist eigentlich ganz ulkig und ganz interessant und Super Level machen ja auch immer gute Sachen, aber die werden auch so wenig geklickt. Also viel mehr als wir natürlich.
Viel mehr als. Das ist aber auch keine Kunst.
Gibt uns Klicks.
Macht das gesagt? Nein.
Aber nee, das war ganz gut. Philipp Fassing heißt der Autor, hat geschrieben: Video Game Killed the Radio Star. Spiele als Promo-Gimmick. Das ist ein Artikel. Ihr findet natürlich die Links zu all den Sachen, die wir hier erwähnen in der Presseschau, in den Shownotes auf pixeldiskurs.de. Und der schreibt in diesem Artikel, weil es ist sozusagen so eine kleine Sammlung angelegt von Videospielen, die als Werbespiele für Platten funktionieren. Also die Platten von Musiker bewerben.
Okay.
So Kanye West macht dann irgendwie ein Videospiel zu seiner neuen Platte. Oder Avicii, wo man dann irgendwie so ein Endless Runner hat, der dann irgendwie mit der Musik operiert und da mehr oder weniger auch immer die eigentliche Musik selbst in das Spiel verbaut. Mhm. Finde ich eigentlich ganz gut. Mal Werbespiele, könnte man sie eigentlich viel öfter mal anschauen, finde ich.
Da hat für mich immer so ein bisschen was wie das Essensangebot bei einer großen Fastfood-Kette, deren Namen ich nicht nennen möchte.
McDonald's?
Okay, shit, das haben wir es doch gemacht. Ja, halt bei McDoof. So wurde dann halt so eine soll ja keiner sagen, ich würde Werbung für die machen. So, dann würdest du mich mit einem Geldsack hier raussehen mit so einem Dollarzeichen drauf. Nee, da gibt es ja auch immer so für die Kinder, ne, so von großen Marken, so Disney-Figuren oder ne, was gerade halt so angesagt ist. Sachen, die wir heute nicht mehr verstehen. Ja, und so Cross-Promo-mäßig, ja. Oder so, wenn der neueste Kinofilm von Superhelden in die Kinos kommt, boah, komm, eine Batman-Figur, ja, dann gehe ich in den Kinofilm rein und so, weißt du, so, ja, eine Hand wäscht die andere und hat für mich auch so ein bisschen was davon.
Ja, ist es auch. Und ich glaube aber, dass Werbespiele sind ganz interessant. Ich mag Werbespiele auch ein bisschen. Mhm. So, ich habe auch mein erstes Computerspiel war auch ein Werbespiel. Das war nämlich das Kellogg's. Kellogg's war das. Kellogg's Jump'n'Run war das, glaube ich, so ein Plattformer. Und da hat man den Kellogg's Tiger gespielt. Und dann konnte man auch den Smacks Frosch spielen und so. Und das war mein erstes Videospiel.
Das war dein erstes Videospiel tatsächlich.
Ja, das war mein erstes Videospiel. Ach, das war irgendwie noch auf DOS, MS-DOS und hat man eingegeben, Start, bla bla und so.
Ah, ich glaube, das haben sie, glaube ich, neulich mal im Retro-Club bei Rocket Beans sogar gezeigt.
Ja?
Ja, also dass die auch diese Werbespiele untersucht haben, so was für, wie früher Werbung gemacht wurde mit Videospielen. Mhm. Und dass die früher noch viel öfter genutzt wurden. Ich weiß auch damals beim Happy Meal, wann war die EM in. War das in England die EM? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber das war eine EM, wo Frankreich, da konnte man Frankreich gegen England spielen.
Okay.
Ja, und das war so eine für CD-ROM. Ja, und gab es dann so beim Happy Meal dabei. War total schlecht eigentlich, aber komm, Fußball mitgegeben.
Aber darüber können wir mal vielleicht, ich mache das mal als mögliches Thema der Woche für die Zukunft. Ja. Da können wir dann auch sowas
wie eine Top 5 mitspielen.
Ja. Genau, da können wir dann, ich notiere das mal für mögliche Episoden in der Zukunft.
Was sind wir gut.
Letztes Presseschau-Thema? Was sagt man dazu?
Letzter Presseschau-Beispiel.
Presseschau-Punkt. Ja. Das, was mir aufgefallen ist, was ich noch mitgebracht habe.
Ja.
Und zwar ist es ein Buch. Ich möchte einen Buchtipp geben. Ich habe es selber noch nicht gelesen, aber es klingt interessant. Und zwar ist es ein Sammelband von Michael Austin mit dem Titel Music Video Games Performance, Politics and Play. Ist jetzt kürzlich erschienen, vor 2-3 Tagen, glaube ich. Auf Bloomsbury.com gibt es das zu kaufen für $35. Und Link, wie immer, Shownotes. Und es geht eben um, dieser Sammelband ist eine Analyse von Musikspielen sozusagen. Also Musik in Spielen in allen möglichen Varianten. Da geht es um, weiß ich nicht, Guitar Hero und solche Sachen, Rockband, aber auch um irgendwelche Smartphone-Spiele, um alles solche Sachen. Musik in Spielen. Music Video Games, Performance, Politics and Play von Michael Austin. $35.
Boah, kann man machen. Immer doch.
Warte mal, das war schon verspielt. Das wollte ich nicht. Warte.
Ja.
Das war der Übergang. Wir müssen uns nämlich jetzt unserem Kernthema zuwenden.
Oh Gott. Müssen wir das um. Ja.
Wir müssen das machen, weil ich habe auch überlegt, müssen wir es machen oder nicht? Wir sind ja eigentlich nur mal jetzt irgendwie ein Game Studies und irgendwie auch, ein Spiele-Podcast. Müssen wir da wirklich drüber sprechen? Aber ich glaube schon. Es war zu dominant, um einfach sagen zu können, man ignoriert es.
Uns ist eine sehr leidige. Kann ich direkt mal vorweg schicken, eine sehr leidige Diskussion, dass wir sie nach den Nullerjahren jetzt schon wieder führen. Oder dass sie geführt wird.
Oder vielleicht auch nicht. Man das, weiß es noch nicht.
Das müssen wir gleich so mal ganz, sprechen. So ganz klar ist das noch nicht richtig. Ja. Also.
Vorab möchte ich noch was sagen. Und zwar möchte ich sagen, dass wir das Thema der Woche natürlich auch gerne interaktiv irgendwie gestalten wollen. Deshalb dürft ihr unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, auch hier spielt das Geschlecht wieder mal keine Rolle. Ja, muss man manchmal dazu sagen. Ich habe noch gar nicht mal geschaut, was unsere Statistiken sind. Männlich, weiblich, gibt es ja immer so Statistiken.
Ach.
Da muss man mal schauen. wenn ihr eine gute Idee für ein Thema der Woche habt, irgendwas, worüber ihr uns sprechen, hören möchtet, simon@pixeldiskurs.de ist meine E-Mail-Adresse. Da könnt ihr dann so ein Thema der Woche hinschreiben. Ihr könnt es auch per Twitter natürlich, @StephanSimon, einfach mal rüber schicken. Und dann, wenn wir so das Thema der Woche vorher festgelegt haben, können wir es ja vielleicht auch so machen, vielleicht können wir das vorher auch öffentlich sagen, was das Thema sein wird.
Wir können ja auch, es wäre auch eine coole Idee, wenn wir dann halt mehrere Einsendungen kriegen würden, wenn wir ganz viel Glück haben, ja, und dass wir dann quasi so eine Abstimmung machen, was sollst du nur werden?
Ja.
Und dann können die Leute, okay, wenn wir das hinkriegen, sind wir gut.
Ja, erstmal hoffen wir, dass überhaupt irgendjemand mal irgendwas schickt.
Irgendwer, hallo, bitte. Hallo, wie so Echo,
Also, es gab in München einen sehr unglücklichen Vorfall und, ich glaube, vorab ist es einfach irgendwie, das ist ganz klar, eigentlich ist es fast schon dumm, dass man sowas überhaupt sagt. Ich sage es aber trotzdem, dass natürlich unser größtes Mitleid, ich sage jetzt nicht irgendwie Thoughts and Prayers, weil ich finde diese Phrase absolut albern. Ja, ich bete hier nicht irgendwie. Aber mein Mitleid auf jeden Fall allen, nicht nur den Opfern, sondern auch den Angehörigen der Opfer gilt und auch denjenigen, die sich durch solche Aktionen verunsichert und in ihrer Freiheit in irgendeiner Form eingeschränkt fühlen.
Ja, an den kann ich mich eigentlich nur anschließen. Das war eine sehr schreckliche Sache. Ich versuche gerade nicht Worte zu finden, die man irgendwie aus dem typischen Journalismus-Baukasten nimmt, so eine schreckliche Tragödie und sowas, ne, was man dann ja immer wieder auch in den Nachrichten jetzt zuletzt gehört hat. Und das sind unsichere Zeiten. Wir haben es in Frankreich gesehen, jetzt haben wir es auch in Deutschland gesehen. Und wie schnell, und das fand ich eigentlich am besorgniserregendsten, wie schnell eine ganze Stadt, eine Großstadt, und München ist nicht die drittgrößte Stadt, Deutschlands, einfach lahmgelegt wird. Ja, weil man mittlerweile so übersensibilisiert ist durch das Ganze, durch die ganzen Terroranschläge, und letztendlich war es ja ein Einzeltäter jetzt. Und das liegt wohl nahe, oder das ist jetzt wohl ziemlich klar, es war ein Amoklauf und kein Terroranschlag. Und es war schlimm genug.
Wobei ich auch diese Frage des Amoklaufs, ich finde das ein bisschen schwierig zu sagen, weil in diesem Fall war es ja scheinbar so, also was faktisch passiert ist, ist, dass ein 18-jähriger Jugendlicher hat von einem McDonald's aus, hat da eine Schießerei angefangen, keine Schießerei angefangen, sondern er hat auf Leute geschossen, auf unbewaffnete Leute geschossen. Das ist ja keine Schießerei, sondern der hat
das ja ist einfach Leute der dümmste, getötet. Ja, das haben sie aus dem Englischen viele Nachrichten drin, wahrscheinlich übernommen, auch das Shooting. Ne?
Ja, gab es ja keine Schießerei, hat ja niemand zurückgeschossen.
Genau, das
also
ist
die Polizei
ja
dann irgendwie.
Ja.
Und dann wurden, ich meine, es waren acht Personen getötet und der Täter.
Genau.
Und der Täter hat sich selber, auch getötet.
Ja.
Scheinbar vor den Augen der Polizei.
Genau.
Und wenn ich das richtig verstanden habe, alle Angaben hier natürlich ohne Gewähr, aber wenn ich es richtig verstanden habe, ist es so, diese Frage nach Amoklauf, Terroranschlag, ist insofern schwierig, als dass es durchaus also psychologische Motive gab dafür, also einen psychologischen Hintergrund, war also Opfer von Mobbing. Finde ich auch immer spannend, dass man gleichzeitig auch Opfer war. Er war nicht nur zum Täter wurde er dann, aber er war auch Opfer.
Er soll ja auch, kurioserweise, obwohl er, glaube ich, auch noch einen iranischen Hintergrund hat, ne? Also Deutsch-Iraner, ist aber gleichzeitig aber auch, und da war deine These, die du mal geäußert hast, gar nicht verkehrt, ne? Von wegen, dass das einen rechtsradikalen Hintergrund hat, weil anscheinend hatte er rechtsradikale Tendenzen gehabt. Also das hat sich jetzt nicht ausgeschlossen, das ist interessant, ne? Dass man dann merkt, dass diese Sachen so von wegen, oh, er hat einen ausländischen Background und gleichzeitig, ne, rechtsradikalen, so, dass viele Leute das erst so getrennt haben, so von wegen, das kann ja gar nicht sein. Und da gab es ja auch am Anfang eine riesen Verwirrung drüber, weil er ja wohl auch gerufen haben soll in dem Kaufhaus dann, von wegen scheiß Ausländer, dass man das erst gar nicht geglaubt hat, weil man gedacht hat, okay, wegen dem Background des Täters, das kann er gar nicht gemacht haben, aber jetzt klingt das auf einmal gar nicht mehr so unplausibel.
Zuerst mal hatte ich diese ganz implizite Annahme, die ich auch erstmal gar nicht so richtig hinterfragt habe, als die ersten Meldungen reinkamen, dass klar, das wird da irgendwie ein religiös motivierter Anschlag gewesen sein.
Ja, den hat, glaube ich, alle zu Anfang gedacht.
Genau, das war und das ist eine gefährliche Vorannahme, die ich dann so ein bisschen, die so ein bisschen ins Wanken gekommen ist, als ich dann irgendwie, da gab es dann so ein Video, das habe ich da gesehen, war wahrscheinlich keine gute Idee, mir das überhaupt anzuschauen, aber ja, habe ich gemacht und dann auch ein paar Meldungen gelesen und dann kam auch diese Sache, hat ein Freund von mir, hat dann irgendwie auch mich angesprochen, hat irgendwie gesagt, ja, es ist also ist ja auch irgendwie der 5. Jahrestag von Anders Breivik, von diesem Attentat, was es da gab, also es war ja auch im Prinzip ein politisch motivierter Terrorismus.
Ja, das war Terrorismus.
Massenmord.
Das war klar, Terrorismus, ja.
Und dann wurde mir so langsam klar, wie selbstverständlich ich diese Annahme des religiös motivierten Terrorismus automatisch gemacht hatte. Automatisch irgendwie dann irgendwelche ISIS oder wie man auch einen Daesh nennen will, wie auch immer die Leute das jetzt heutzutage bezeichnen. Mhm. Also das automatisch so vorauszusetzen. Und dann wurde mir klar, vielleicht ist das gar nicht so. Es kann auch genauso gut ja irgendwie, es gab ja auch die NSU, in diese Richtung habe ich dann zuerst gedacht. Mhm. Ja, es gibt auch ausländerfeindlichen Terrorismus, das darf man nicht vergessen.
Ja,
und dann hatte ich diese Theorie quasi da aufgestellt. Aber da habe ich mich dann auch, was ich gut fand, ist, dass ich dadurch meine Vorannahmen hinterfragen konnte und ein bisschen offener wurde für das, was tatsächlich vorgeht. Was nicht so klug war, war in diesem Facebook-Post, den ich da gemacht habe, halt eben gleichzeitig doch zu weit zu gehen mit Spekulation. Deshalb habe ich den mittlerweile wieder gelöscht, obwohl sich im Nachhinein rausgestellt hat, dass eigentlich fast alles, was ich da geschrieben habe, richtig war. Aber da war natürlich auch viel dann, es war nicht viel, aber es sind schon einige Sachen, die habe ich nicht wissen können, sondern sozusagen spekuliert. Und das habe ich dann auch eingesehen, dass es nicht so gut ist, zu so früher Zeit dann schon irgendwelche Spekulationen anzustellen, weil man letztendlich die Perspektive offen halten sollte.
So, und jetzt im Zuge dessen, nach diesem Anschlag und auch den in Ansbach, wo ja auch Menschen gestorben sind, keiner, Gott sei Dank, ist keiner gestorben, aber der Täter, der sich dann in die Luft gesprengt hat, der ist dabei gestorben. Aber es wurden Menschen verletzt. So, der eigentliche Grund, warum wir das jetzt aufgreifen, ist, weil unser Innenminister in einer Pressekonferenz dann, er hat das Wort Videospiel, Killerspiel nicht erwähnt.
Ja, aber es ging in die Richtung.
Ja, also er hat gesagt, gewaltverherrlichende Spiele war der Terminus, den er gebraucht hat und dass die einen erheblichen Teil natürlich dazu beitragen würden zu solchen Taten. Diese Aussage ist nicht haltbar, finde ich. Die ist stark zu kritisieren. Denn wenn man sie runterbricht und auseinanderklamüsert, sagt er A, also es ist A, geht er davon aus, dass natürlich, also quasi ein Naturzustand, dass diese Spiele, die Gewaltelemente beinhalten, automatisch zu Amokläufen führen. Also quasi ein monokausaler Zusammenhang, ja, wird hergestellt. Und Das kann er gar nicht, also das kann er gar nicht machen. Da gab es ein schönes Zitat von Sekunde, das habe ich mir auch aufgeschrieben, das fand ich nämlich sehr schön. Und zwar von Mike Mausch, der ist Medieninformatiker der Uni Duisburg und der hat in einem Artikel, der war es die Süddeutsche? Nee, die Süddeutsche hatte einen anderen Artikel. Jetzt habe ich gerade den Artikel
vergessen. Ich habe ihn jetzt nicht rausgenommen. Müssen wir nochmal nachschauen und in die Shownotes.
Aber er hatte, genau, das wird dann nochmal in die Shownotes gepackt. Ist auch nicht schwer zu finden, aber er hatte ein wunderschönes Zitat, nämlich: Kein vernünftiger Wissenschaftler kann das mit einer solchen Sicherheit behaupten. Und wenn das kein Wissenschaftler kann, dann kann das auch kein Minister. Ja, also auf die Aussage von de Maizière bezogen.
Also wir haben da ein Problem, das einfach darin besteht, es gab schon oft den Versuch, Medienwirkungen direkt zu erforschen. Das gab es bei Filmen und auch in anderen Formen schon. Negative Auswirkungen von Medien auf die psychische, emotionale Verfassung von Menschen, insbesondere von Jugendlichen. Ja. Ich habe eine Hausarbeit darüber geschrieben und habe mich genau in der gleichen Zwickmühle wiedergefunden, die jetzt auch im Moment viele beschreiben, wenn diese Debatte aufkommt. Nämlich, man kann nicht behaupten, dass es eine solche monokausale Wirkung gibt. Ja. Man kann aber auch nicht ausschließen, dass es sozusagen einen Verlust an Sensibilität gibt. Wie nennt man das? Eine Desensibilisierung, dass es das zu einem gewissen Teil geben kann. Das kann man nicht ausschließen. Und ich glaube, deshalb ist es so, dass diese Debatte, die muss eigentlich, die darf nicht so überhitzt verlaufen, dass jetzt, die kennt man ja so, wenn dann irgendwelche Debatten, egal um was es geht, heiß laufen, dann werden die Positionen radikaler und letztendlich wird es dann schwieriger, sich irgendwie zu verständigen. Weil dann sagen dann die Leute, die sagen, ja, es gibt dann da irgendwie einen erheblichen Einfluss, das kann niemand bestreiten. Und dann sagen die anderen, sowas, das stimmt überhaupt nicht, ansonsten wären wir alle Amokläufer und so. Und das sind natürlich Argumente, die wenig greifen, ja? Die also überspitzt sind.
Aber die Problematik, die ich dabei sehe, wenn jetzt wieder von Killerspielen geredet wird oder von. Der Ausdruck ist ja eigentlich ein Unwort, wenn man so will. Ja, das ist meiner Meinung nach ein Unwort. Von solchen Spielen geredet wird, macht man es sich als Verantwortlicher oder macht man sich es, wenn man zum Beispiel politische Verantwortung hat, macht man es sich zu einfach. Weil die Gründe für Amokläufe oder für Gewalttaten von Jugendlichen, die können verschiedenste Gründe haben, soziale und auch psychologische. Aber nur zu sagen, der hat jetzt Counter-Strike gespielt und das soll ja wohl dieser Attentäter aus München gemacht haben. Aber darauf zu schieben, das ist ein Hauptgrund, weshalb der dann tatsächlich losgelaufen ist und Menschen erschossen hat. Also, es kann zu einer Desensibilisierung geführt haben bei dem Täter jetzt, in dem speziellen Fall. Aber es gibt wie viele Millionen Menschen, die Shooter spielen tagtäglich, mir inklusive. So, ich habe jetzt nicht die Absicht, einfach auf die Straße zu rennen und einen auf GTA in Real Life zu machen.
Deshalb ist diese die Annahme einer monokausalen Wirkung nicht haltbar. Andererseits ist es aber so, dass es natürlich einen Beitrag leisten kann. Ich glaube schon, dass es auch, dass es vielleicht schon einen Zusammenhang geben kann zwischen der Wahrnehmung von fiktionaler Gewalt, aber auch realer Gewalt, also von Gewalt generell und der eigenen Reaktion auf Gewalt, zumindest bei Leuten, die in irgendeiner Form eine Prädisposition haben oder insbesondere bei jungen Menschen, die diese Distinktion zwischen dem, was echt und was nicht echt ist, vielleicht nicht so richtig treffen können oder dem, was fiktional ist und was non-fiktional ist. Und ich glaube aber auch, das ist eine Sache, das ist quasi so, da stecken wir erstmal in einer Zwickmühle in der Debatte. Weil da kommt man jetzt auch mit keinem, es gibt Langzeitstudien, es gibt alle möglichen Studien. Christian Schiffer hat da auch einen Artikel drüber geschrieben. Wie heißt der? Kommt auch in Shownotes im Bayerischen Rundfunk, blog.brd.de, hat er einen Artikel geschrieben, der heißt Fail of the Week, der letzte Schuss der Killerspielgegner. Und da hat er auch so einen Absatz, indem er dann sagt, ja, es gibt da irgendwie Studien, die sagen, ja, es gibt eine Auswirkung, es gibt Studien, die sagen, es gibt gar keine Auswirkungen. Es gibt Langzeitstudien, es gibt Studien über Studien, ja, Metastudien, die dann auch irgendwie zu keinem richtigen Ergebnis kommen. Und es gibt wohl scheinbar, sagt er, auch eine Studie darüber, warum es so schwierig ist, solche Studien zu machen. Und ich glaube, deshalb stecken wir da in einer Zwickmühle, in der wir nicht weiterkommen. Was wir uns aber anschauen können, ist die Frage, wie diese Debatte geführt wird, was eigentlich für Narrative bemüht werden. So diese üblichen Narrative, dass man also, man sucht natürlich nach einem Auslöser, dabei findet man solche Dinge wie Killerspiele in Anführungszeichen. Man, finde ich, greift auch sehr schnell zur psychischen Erkrankung. Ja, also man greift sehr schnell dazu, zu sagen, ja gut, der war halt krank. Und was mir so ein bisschen fehlt dabei, ist der Fokus auch auf die Aspekte, dass er halt, deshalb sagte ich das am Anfang, zum gewissen Teil auch Opfer war. Weil er gehänselt, gemobbt wurde, was auch immer.
Ja, dann sind das aber psychologische Auswirkungen, die durch sowas entstehen können. Also es ist ja dann ein psychosoziales Phänomen, was dann auftritt. Oder eine psychosoziale Wirkung, die bei solchen Menschen auftreten kann.
Genau.
So, das ist das hatte ich, glaube ich, bei uns in der Kolloquiumsgruppe auch geschrieben gehabt. Weil ich mich so über diesen, ich hatte mich über einen Artikel etwas echauffiert, wo dann als direktes erstes Bild sieht man einen einen Typ mit so einer Kapuze, mit so einem Kapuzenpulli, und der spielt dann ein Videospiel, dann so unter Killerspiele, und ich habe dann drunter geschrieben, ja natürlich, wenn ich Videospiele spiele, habe ich immer einen Kapuzenpulli an und vermomme mein Gesicht. Und ich hatte mich darüber echauffiert, dass man es sich hier viel zu leicht macht, wenn man einfach sagt, wenn dann gesagt wird, ja, das war, Videospiele sind schuld daran. So, wenn man mehr in Sozialarbeiter investiert, in Bildung, in psychologische Betreuung von Jugendlichen, also Präventivmaßnahmen ergreift und jetzt nicht sagt, oh, wir müssen jetzt das Recht bei Videospielen oder dass man sagt, oh, man muss jetzt komplett Shooter verbieten. Das greift viel zu kurz und ist auch nicht dienlich. Und das ist dann auch wieder eine Einschränkung der eben erwähnten Freiheit. So, vor allem, weil die meisten Videospiele oder solche Videospiele sind ab 18. Shooter in der Regel sind sie ab 18. Und als erwachsener Mensch, ja, vom Gesetz her erwachsener Mensch, im Vorbesitz der geistigen Fähigkeiten, die man ja erstmal unterstellt, wenn jemand so ein Spiel kauft, dann muss man auch ein gewisses Abstraktionsvermögen an den Tag legen können. Und dieses Abstraktionsvermögen erhalte ich aber nur, wenn ich entsprechend mich mit dem Thema beschäftige. Und wenn man das Thema auch entsprechend, sag ich mal, das wird einem nicht beigebracht, aber es gibt bestimmt Möglichkeiten, Jugendliche dafür mehr zu sensibilisieren, was sie da eigentlich sehen auf dem Bildschirm. Und das ist, finde ich, wichtiger als pauschal zu sagen, das muss jetzt verboten werden. Denn wenn es danach geht, dann müssten wir auch sämtliche Actionfilme verbieten, dann müsste man eine Filmreihe wie James Bond zum Beispiel auch verbieten, denn letztendlich ist der Agent im Auftrag ihrer Majestät ein Auftragskiller. Ja? Ja. Also wenn man es ganz runterbricht auf solche Sachen, ja, so, wenn wir schon über Medien sprechen, aber Videospiele werden ja immer gern als, sie fallen ja unter diverse Schriften rechtlich, ja, sie fallen ja nicht unter Kunst, was ich sehr schade finde übrigens. Und deshalb ist einfach nur zu sagen, dass das Videospiel ist schuld, ist viel zu einfach und man sucht sich damit sehr leicht und sehr schnell einen Sündenbock. Und es gibt noch andere Reaktionen, die darauf jetzt gefolgt sind, nicht nur von politischer Seite. Der Fernsehsender ProSieben Max hat eigentlich etwas sehr, sehr Löbliches gemacht vor einigen Wochen. Die haben nämlich angefangen, E-Sport aus Amerika und auch Counter-Strike Go zu übertragen. Und das auch einem größeren Publikum begreiflich zu machen, was ist E-Sport überhaupt und was ist Counter-Strike überhaupt. So, und das haben sie jetzt aber wieder eingestellt aufgrund der jüngsten Ereignisse in München. Und das ist ein völlig falsches Signal, finde ich. Weil gerade dadurch wird dann wieder das Thema, was man versucht aus dieser Schmuddelecke rauszuholen, um gesellschaftlich zu zeigen, was das eigentlich ist. Ja? Wie sind diese Leute, die das im Team spielen? Ja? So, sind das jetzt alles Irre, die da sitzen und mordlüsternde Gedanken haben, oder sind das Leute, die eine Art Teamsport betreiben, ja, die es wirklich auf einer sportlichen Ebene machen. Und das wird dann wieder jetzt wieder so in so eine Dunkelecke gestellt, so nein, das dürfen wir jetzt nicht zeigen. Gerade dann sollte man es zeigen, gerade dann sollte man meinethalben noch mit einem Kommentar, wenn es sein muss. Ja, irgendein, meinethalben Medienwissenschaftler oder ähnliche Leute dann noch, die dann das Ganze noch einordnen. Aber dann zu sagen, wir streichen das jetzt, wir canceln das wieder vom Sendeplan, ist völlig falscher Ansatz.
Auf eine Sache bei ProSieben, bei der Sache gebe ich dir vollkommen recht, weil zu der Sache mit dem Verbot der Killerspiele, da möchte ich noch was zu sagen, weil ich glaube, es wird jetzt häufig so, also häufig verteidigen sich Leute, die jetzt sozusagen für den freien Vertrieb und auch die freie künstlerische Gestaltung von Games plädieren, verteidigen sich sozusagen gegen diesen Aufschrei des Verbots. Aber dieser Aufschrei des Verbots, der scheint mir eigentlich gar nicht so richtig erhoben zu sein. Ich habe zumindest jetzt noch niemanden gefunden, der das so direkt gefordert hat. Das gab es in der älteren Killerspieldebatte in den Nullerjahren, da gab es das. Aber im Moment scheint mir das gar nicht so wesentlich. Und als gutes Beispiel dafür, für auch die Berichterstattung über dieses Thema, habe ich einen Artikel mitgebracht von der Welt, welt.de, die ja bekannt sind für
Journalismus.
Ja, ne, die haben halt irgendwie auch häufig sehr, ja, sagen wir mal, ein bisschen konservative Konnotation ihrer, ihrer Meldung, ja. Also gelinde gesagt. Und die haben einen Artikel, und da steht im Titel: Flohmarktpolizei sucht jetzt nach Killerspielen.
Das habe ich, glaube ich, sogar geteilt bei uns in die Gruppe.
Da habe ich den her. Und da ist es nämlich so, ich habe mir den mal durchgelesen und da ist diese Überschrift völlig fehlleitend. Ja? Ja. Flohmarktpolizei sucht jetzt nach Killerspielen. Da müsste man ja annehmen, es gibt da jetzt eine extra Flohmarktpolizei. Oh. Ja, weiß ich nicht, wie die dann sind, die dann mit irgendwelchen Westen ausgestattet und haben dann so einen Aufnäher Flohmarktpolizei und dann durchwühlen die jeden Stand und sagen, dann, hier liegt down das schon. Und das ist aber scheinbar gar nicht der Fall, weil wenn man diesen Artikel mal liest, dann steht darin eigentlich nur, dass es eben irgendwie, also dass es auch Kontrollen auf Flohmärkten geben soll, ob die Jugendschutzregelungen eingehalten werden. Und für den Zweck dieser Jugendschutzregelung gab es dann einen Flyer, auf der dann da irgendwie verteilt wurde, auf dem steht, ja, bedenken Sie Jugendschutzregelungen und sowas und dann diese USK-Logos. Mhm. Das heißt also, der Hinweis auf die Jugendschutzregelung ist ja völlig legitim und hat auch mit der Killerspieldebatte überhaupt nichts zu tun. Weil diese Jugendschutzregelung, die besteht halt nun mal, ja.
Ja, die ist ja auch völlig richtig.
Die kann man richtig finden, oder man kann sie zumindest für erstmal gerechtfertigt halten, ja. In Ermangelung eines im Moment besseren Systems.
Und wir haben mitunter den strengsten Jugendschutz der Welt. Das muss man auch, also auch
bei im Vergleich zu PEGI,
ja,
und so.
Ja. Zum Beispiel bei der PEGI. Ne? Ja.
Aber da ist mir halt auch klar geworden, als ich das gelesen habe, man muss da sehr vorsichtig sein, weil es natürlich gibt es dann journalistische Medien, die haben ein Interesse daran, Klicks zu generieren, die wollen auch irgendwie einen Scoop landen und wollen irgendwie geteilt werden in allen sozialen Medien. Und wir müssen auch darüber uns unterhalten und das reflektieren, wie diese Medien den Diskurs gestalten, indem sie solche kleinen Sachen dann zu einer Killerspieldebatte stilisieren. Deshalb habe ich das Thema der Woche auch Killerspieldebatte 2.0 Fragezeichen genannt. Weil gibt es diese Debatte überhaupt? Oder reden wir nicht eigentlich über was ganz anderes und reden vollkommen aneinander vorbei? Hm. Und da habe ich einen schönen Artikel gefunden auf zeit.de. Matthias Kreienbrink heißt der Autor, der hat geschrieben über schon wieder die K-Frage.
Hm, genau.
Hast du den gelesen?
Ja.
Er hat diese Sache von Thomas de Maizière, vom Innenminister, aufgegriffen und schreibt, Zitat: Hier soll keinesfalls abgestritten werden, dass eine Dominanz der Darstellung und Spielbarmachung von Gewalt in Videospielen dazu beitragen kann, Denkstrukturen zu formen. Dennoch kann, um im Duktus des Ministers zu bleiben, kein vernünftiger Mensch behaupten, dass ein Spiel mit expliziter Gewaltdarstellung monokausal zu ausgeübter Gewalt außerhalb eines Spiels führt. Genau das, was du schon gesagt hast. Mhm. Und weiterhin geht es dann darum, er ruft dann sozusagen auch ein bisschen dazu auf, der Matthias Kreienbrink, er macht einen Aufruf, dem ich ausdrücklich zustimmen möchte. Nämlich ruft er dazu auf, dass wir dass sich Games einer kulturkritischen Debatte unterziehen müssen. Games müssen im Zuge der Tatsache, dass sie sich als Erwachsenes, auch als Medium mit einem künstlerischen und kulturellen Anspruch verstehen, müssen sich auch Kritik aussetzen. Auch der Kritik möglicherweise, dass in Uncharted 4 ein einfühlsamer Protagonist
entworfen wird. Die ludonarrative Dissonanz.
Ja, genau, ludonarrative Dissonanz habe ich auch aufgeschrieben. Dass da vielleicht ein einfühlsamer Protagonist entworfen wird, der ohne mit der Wimper zu zucken Hunderte von Menschen niedermäht.
Und es gibt ja auch keinen anderen Weg in diesen Momenten. Also es gibt keine andere Möglichkeit, diesen Konflikt dann zu lösen.
Ja.
Er wird schlecht mit Blümchen dahin gehen und sagen, bitte hört auf, mich anzuschießen.
Also diese Sache der, die Franziska Ascher von Paideia hatte mal was kommentiert unter einem Artikel von mir. Die hatte nämlich mal geschrieben über, ich glaube, Gewalt als Welterschließung. Mhm. Oder Gewalt als Mittel der Welterschließung. Da muss ich nochmal nachschauen, das packe ich dann auch in die Shownotes. Ich notiere mir das gerade mal.
Ich sehe schon, die Shownotes dieses Mal, die werden echt lang.
Die werden lang. Auch die ganzen München-Artikel.
Ja.
Franziska Ascher, Gewalt als Mittel der Welterschließung. So ähnlich hieß es, gab es auf Paideia. Verlinke ich dann. Und das ist genau das, was sie damit meint, oder was ich verstehe, dass man eben in Games oftmals keine andere Möglichkeit der Welterschließung hat, außer mit Gewalt. Und dass das in irgendeiner Form einen Einfluss auf Denkstrukturen hat und so. Ja? Oder auch überhaupt diese Oppositionslogik, dass man also einen Feind hat. Ja? Also ne? In dem Sinne, wenn du jetzt in einem Spiel, wenn du auf Feinde triffst, bedeutet das, du läufst in die richtige Richtung. das
sind komisch, ich sehe keinen mehr positiven.
Ja, das sind solche Sachen. Solcher Kritik, und dazu gehört auch dann die feministische Kritik, dazu gehören auch ästhetische Kritiken und sowas, denen müssen sich Games aussetzen. Und solche Debatten muss es geben. Und diese Debatten, die müssen nicht jetzt irgendwie extern von irgendwelchen Leuten geführt werden, die jetzt mal auf Games eindreschen wollen und sie als monokausale Ursachen für irgendwelche schrecklichen Ereignisse anstellen wollen, sondern die müssen innerhalb der Games-Branche geführt werden.
Ja.
So ähnlich wie auch die Filmindustrie nur dann sich eine gewisse Freiheit erlauben kann, wenn sie sich auch selbst reflektierend damit auseinandersetzt, was ihre Inhalte bewirken, was sie produzieren. Und das muss es bei Games stärker noch geben, finde ich. Kulturkritik ist der Schlüssel. Kulturkritik.
Ja. Also, es ist halt interessant, wenn man sieht, dass wir hatten das ja in Podcast Nummer 2, wo ich noch nicht dabei war, wo wir dann da ging es ja auch um Gewalt im Videospiel. Und da wurde ja das Beispiel genannt mit Wolfenstein. Und da ist ja auch die Frage, so Moment, wenn es in Wolfenstein die gleiche Thematik kommt, ja, diese Thematik Zweiter Weltkrieg, Nazis, ach nee, es sind ja keine Nazis, das ist ja das Regime, sorry.
Das Regime. Ja, es wurde zensiert.
Ne?
Genau. Wurde nicht zensiert, wurde geschnitten,
entschuldige. Es wurde geschnitten, genau. Die USK zensiert nicht, richtig. Genau.
Ich möchte das Wort zensiert ausschließlich zurücknehmen.
Richtig. Macht die USK nämlich nicht.
Ausdrücklich.
Wenn es da passiert, dann ist es schlimm, wenn die Thematik so aufgegriffen wird. Wenn es aber in den Glorious Bastards passiert, von Tarantino, das ist nicht minder blutig, vor allem zum Ende hin, ja. Dann ist es Kunst. Ja? Filme können sich auf Kunstfreiheit berufen. Wir können sagen, das ist meine künstlerische Auslegung, wie ich mich der Thematik nähere. Das kann im Videospiel, ne, wird dann auch gern gemacht, ne, auch von den Directern und so, ja, wir wollen künstlerisch und narrativ was den Leuten zeigen, aber wirklich, eben weil es auch juristisch nicht so definiert ist, das Videospiel, wird das von vielen Leuten auch nicht so ernst genommen. Ja, wie Kunst, ja, wie spielt denn Kunst, was ist daran Kunst, ja. Aber wenn sowas zum Beispiel wie ein, ich glaube, es war Tetris. Tetris wurde zum Beispiel im Museum of Modern Art ausgestellt, weil es das universellste Videospiel überhaupt ist.
Mhm.
Weil es einfach jeder versteht. Und auch egal welche Altersklasse, Geschlecht oder kulturellem Hintergrund. Und das hat man halt, ne, diese Spiele, die, es gibt nun mal Spiele, die sind eindeutig für Erwachsene klassifiziert, so die sind, die haben Gewalt, zumindest in bestimmten Teilen oder auch gänzlich im Begriff im Gameplay. Aber man muss sich auch mal nochmal vor Augen führen, um das mal ein bisschen runterzubrechen. Der Großteil der Videospiele sind gar keine ab 18 Titel, die verkauft werden. Das sind wirklich Titel von, ich glaube, es waren Videospiele ab 0 und 6 bei der deutschen USK. So, und vielleicht noch 12er Titel. So, das sind die Titel, die sich am meisten verkaufen. Letztendlich sowas wie FIFA. Ja. Das ist seit Jahren, Jahrzehnten eine der prägnanten Videospielmarken. So. Und auch eine der größten Cash-Cows ganz nebenbei.
Ja.
So, und klar, es gibt auch sowas wie Call of Duty. Ne, aber deshalb, wenn wir über Videospiele reden, es gibt mehr als Shooter. Und das wird halt gerade, ne, gerade wenn man so Killerspiele, dann wird von vielen Leuten, die sich nicht mit den Medien beschäftigen, das sind ja nur diese Ballersachen. Oder wie ich es jetzt gehört habe, N24 hat original zum Steam-Forum, die haben das Steam-Forum genannt, ein Forum für Leute, die Killerspiele spielen.
Wow.
Da habe ich echt da gesessen, so,
seid ihr verrückt? Das sind diese Probleme, wenn diese Debatten so, wenn man quasi nicht mehr miteinander spricht, sondern nur noch mit sich selbst.
Oder ja? Übereinander.
Ja, übereinander, meinetwegen auch das. Und das kann dann zu keiner konstruktiven Debatte führen. Eine Debatte, die aber eigentlich dringend notwendig wäre, zum einen, um eben diese kulturkritische Auseinandersetzung mit Games zu befördern, zum anderen aber auch, um wirklich über die wichtigen Sachen zu sprechen. Also gerade in einem solchen Fall gibt es ja auch andere Dinge, die zu besprechen wären, hatten wir jetzt am Anfang auch ein bisschen drüber geredet, die fallen unter den Tisch, unter diesem, weil sie einfach von dieser vermeintlichen Killerspieldebatte, die ich jetzt quasi als Fazit dieser Ausführung hier, würde ich quasi sagen,
ja.
Nein, eine Killerspieldebatte 2.0 hat es in dem Sinne nicht gegeben, sondern eigentlich quasi Reflexreaktionen beider Seiten auf Argumente, die vielleicht gar nicht unbedingt erhoben wurden oder ausgesprochen wurden. Oder ja, also ich glaube, diese Killerspieldebatte 2.0, die braucht es nicht und die wird es auch nicht geben.
Beziehungsweise, wenn wir eine Debatte über Videospiele führen, dann sollten wir sie auf einem Niveau führen, okay, es klingt jetzt wieder hochtrabend, aber auf einem Niveau führen, was nicht jetzt dieses berühmte, darf ich das so sagen? Ich glaube, Bild-Zeitungsniveau. Ich sag's jetzt einfach.
Bild-Zeitungsniveau, klar. Die
Bild-Zeitungsniveau kommt.
Immer Gründe, die Bild-Zeitung zu bashen.
Ja.
Auch jetzt so. In dem Sinne, wie sie diese Sache in München dargestellt hat.
Ja.
Aber mal ganz
davon abgesehen. Aber, ne, also, dann sollte man das auf einem Niveau machen, wo sich die. Und wo man, und das finde ich, ist dann im Moment wichtig, dass das Medium-Videospiel ernst genommen wird. So, wir sind mittlerweile in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Millionen Leute spielen Pokémon Go. Ja, das ist die Mitte. So, das ist der. Wir sagen heute, es ist ein Casual Gamer, aber die sind es letztendlich. Das hat die Wii damals geschafft. Die Wii U hat es verkackt. Aber jetzt auf dem
Niantic hat es wieder gemacht.
Ja, Niantic hat es wieder so in die Mitte der Gesellschaft getragen, das Thema. Und da geht es nicht um Blut und Gewalt, sondern um Monster einzufangen und sie gegen ihren Willen in Pokébällen festzuhalten. Ja, aber deshalb.
Also, habe ich auch Rainer Siegel hatte auch irgendwann bei Twitter
so Rainer gepostet Siegel.
Und da habe ich auch irgendwie dann dazu geantwortet, ob Pokémon nicht dieses Videospiel ist, in dem man mit irgendwie islamistischen Äxten unschuldige Tiere erschlägt oder so.
Nee, deshalb, also wir sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen, aber trotzdem muss das Thema noch auf einem anderen
Ebene. Ich weiß gar nicht, was die Mitte der Gesellschaft eigentlich sein soll.
Du, ich, alle.
Ich weiß nicht. Also,
das Baby von nebenan.
Ich möchte dazu noch abschließend vielleicht noch auf was verweisen, nämlich der Christian Schiffer, der hat sich sehr viel damit beschäftigt, mit dieser ganzen Geschichte. Und dazu gibt es zum Beispiel, es gibt ja immer den WASD-Talk. Ist ja eigentlich ein Book-Assign, aber haben halt auch hin und wieder Podcasts, ich weiß jetzt nicht, wie regelmäßig die erscheinen, aber wasd-magazin.de/medien, da gibt es einen Podcast spezifisch zu dieser Sache in München, wo sie auch ein bisschen die Debatte um Amokläufe und sowas rekonstruieren, wobei ich auch gesagt finde, dass Amoklauf hier ein schwieriger Begriff ist, weil es ja nun mal auch eine politische Motivation gab, die jetzt über Amoklauf vielleicht hinausgeht. Und außerdem hat besagter Christian Schiffer auch für das ZDF eine jetzt habe ich hier auch irgendwas weggeklickt. Gamescom 2016, wo bin ich denn jetzt? Ach du Alarm. Ich weiß aber noch, was ich sagen möchte. Eine dreiteilige Doku zur Killerspieldebatte gemacht.
Ah, die habe ich.
Hast du gesehen?
Zumindest habe ich davon gehört. Wie hieß die denn nochmal?
Weiß ich nicht. Killerspiele, dann jetzt der Streit beginnt.
Genau, das war's, genau.
Der Streit eskaliert.
Der Streit beginnt oder sowas
war's. Und der dritte Teil ist noch nicht raus. Glaube ich, aber gibt es im ZDF-Mediathek. Einfach mal in den Shownotes gibt es auch dann den Link. Ich glaube, aber die kann man nur abends schauen.
Gewalt. Es geht um Shooter. Wie geht es um Gewalt?
Es geht um Schießspiele.
Ich dachte, es geht um Gummibärchen.
Hast du noch irgendwas zu dem Thema jetzt? Oder
nee, ich glaube, wir sind diesbezüglich durch. Alles, was jetzt sonst kommt, wäre relativ redundant, glaube ich.
das Pixel-Diskurs-Quiz.
ihr habt drauf gewartet und hier ist es wieder.
Das war mein kleines Ukulelen-Intro. Die ist ein bisschen verstimmt, ne?
Als ob das irgendeiner gehört hätte.
Na gut.
Ja, siehst du, guck mal, hättest du die Leute nicht drauf aufmerksam gemacht? Jetzt kriegen wir die Nachrichten. Jetzt
kaputt.
Jetzt kriegen wir die Nachrichten dann. So wird die Ukulele wahrscheinlich so.
Das soll mal aufhören, da Musik zu machen. Was ist das denn überhaupt für ein Podcast? Musik die ganze Zeit, bam, bam, bam.
Podcast. Aber jetzt geht es hier, fettes Battle, denn es geht um eine Pizza.
Dum, 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 dum. Und zwar...
Kannst du noch mal kurz den Stand sagen?
Ja, Sebastian, ich kann sehr gerne den Stand zusammenfassen. Und zwar steht es 11-8 für Sebastian.
Ja.
Wow, it's me, Mario!
So. Und wir haben jetzt...
Das ist die Finalrunde,
Das ist die Finalrunde für den Juli 2016. Genau. Danach setzen wir wieder zurück auf Null und dann müssen wir uns einen neuen Preis überlegen.
Stimmt, dann geht es nicht mehr um eine Pizza, dann geht es um, weiß nicht.
Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ein Apfel, ich kann mir keine Pizza mehr leisten.
Ein Apfel.
Hier, kriegst du einen Apfel, bitteschön.
Ja.
Kauf mir eine Tafel Schokolade. Also 11-8,
ja.
Es wird also spannend. Hm. Die Fragen stammen diesmal von Annika, Simon, vielen Dank und schöne Grüße. Es geht um das Thema. Gibt kein Thema.
Es gibt kein Thema.
Es steht kein Thema oben drüber.
Okay, dann sind das
Fragen für den Podcast, hat sie mir geschickt.
Okay, dann bin ich gespannt. Das kann jetzt alles sein.
Ich muss dann immer hin und her switchen zwischen den beiden Dateien.
Ihr macht das, gut.
Und zwar. Bam, 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 bam. Bitte?
Es war gerade eine Fliege auf deinem Handy.
Achso, der sitzt hier auf meiner Hand. Da man hier an so einem Fluss wohnt, weißt du, da hat man hin und wieder mal ein paar
Hausfliegen. Pass auf, wenn erst die Mücken kommen.
Also. Möchtest du, dass du anfangen? Nee, ich muss eigentlich anfangen, weil ich habe doch den, liegt doch hinten.
Ja, dann fang an.
Dann musst du mir die erste Frage stellen.
Oh Gott, warte, das wird jetzt wieder. Okay. Also, du kannst ja aussuchen. Welche möchtest du?
Ich möchte gerne 1b.
1, ja, Moment. Nee, es gibt nur.
Was?
Es gibt nur 1 und 2. Oh, es gibt noch 1.
Ach so, dann hat sie aber nummeriert 1, 2, 3, 4, 5, 6 wahrscheinlich.
Genau, mittel 1, 2, leicht 1, 2, mittel 1, 2 und schwer 1, 2.
Okay, dann lass uns nummerieren mit 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ja.
Dann nehme ich jetzt Frage 2.
Okay. Wie heißt die Comicserie, auf der das Telltale-Spiel The Wolf Among Us basiert?
Ah, The Wolf Among Us ist ein Videospiel, ein Adventure mit moralischen Entscheidungen, in dem... Fantasiefiguren,
ja.
Märchenfiguren in einer Noir-Ästhetik in der modernen Welt sich befinden.
Ja.
Und?
Wie heißt die Comicreihe?
Die Comicreihe, das war irgendwas mit Fairy Tales? Vielleicht einfach nur Fairy Tales? Weißt du's?
Man kann die gar nicht. Ja, okay.
Fairy, ich glaube, da war noch irgendwas dabei. Fairy Tales. Nee. Ich weiß es jetzt nicht genau. Fairy. Die leichten Fragen sind auch manchmal einfach schwer, ne? Kann das sein? Weißt du es, die Antwort? Nee.
Ich weiß gar nicht irgendwie.
Fairy
Tale Gone Bad? Oder nee, Bad Fairy Tale oder sowas?
Ich sag jetzt einfach nur, ich sag jetzt mal Fairy Tales. Einfach nur Fairy Tales.
Oh. Als Comic. Okay, wie muss ich? Warte, ich muss zurück, ne?
Genau, du kannst auch noch einen Tipp abgeben, wenn du möchtest.
Also du sagst Fairy Tales, ne?
Ja.
Once Upon a Time, sag ich mal.
Once Upon a Time, okay.
Es war einmal.
Gut, dann... Ach so, du musst jetzt solche, du musst in diese andere Datei wechseln. Ah, genau, hast du.
So, habe ich schon. Und jetzt auf Antworten, ne?
Genau.
Antworten für Podcast werden geladen. Ah, okay. Fables von Bill Willingham.
Fables. Okay.
Fairytales, ja. Ah, das ist total schlecht, weil ich.
Du siehst die Antworten schon?
Ja, das ist das Problem. Man sieht auch die.
Oh, hast du die Antwort schon gesehen?
Nein.
Okay.
Okay, das ist ein bisschen, okay, ja.
Das ist schwierig. Jetzt Annika, haben wir echt ein Problem. Was machst du denn?
Ja, okay, jetzt haben wir das Problem, weil man sieht nämlich theoretisch auch schon die Fragen.
Hast du die Antwort schon gesehen?
Nee.
Ja, dann lass uns jetzt, wenn man die Fragen schon sieht, ne?
Ja.
Dann lass uns ohne Auswahl machen, ne? Nach der
dann
Reihe.
Dann gehen wir nach Reihenfolge.
Genau, weil dann kriegst du immer die erste und nicht mehr die zweite. Gut. Ansonsten braucht es ja keinen Sinn, wenn man die Fragen eh schon beide sieht, dann kann man sich die aussuchen, die einem besser gefällt.
Soll ich dann die erste oder die danach?
Genau, du würdest jetzt die erste bekommen.
Die erste, ja, dann stell los.
Wie heißt der allseits bekannte Song, der ertönt, wenn man den Antagonisten Sephiroth aus Final Fantasy VII, Kingdom Hearts, bekämpfen muss?
Ja, One Winged Angel.
One Winged Angel, you're my angel, I'm loving
ich glaub, so war das nicht.
Instead.
Ja, der
One Winged Angel, bing, 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 bing,
bing, Sephiroth.
Ist richtig, 12 zu 8, Heiland. Ich schnell wieder schließen, bevor ich Antworten sehe.
Okay. Boah, was ist denn das hier für ein Gesumme hier?
Das ist meine Türklinge, aber okay, nicht bei
jetzt,
mir.
Jetzt kommt dann die dritte Frage.
Frage Nummer 3.
Wie lautet der ursprüngliche Name des Computerprogramms Zero Junior im Spiel Virtua's Last Reward? Tipp, er hat die Gestalt eines Hasen.
Oh, 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 Virtua's Last Reward.
Ja.
Wie heißt der ursprüngliche Name des Computerprogramms?
Zero. Im Spiel Virtua's Last Reward. Tipp, er hat die Gestalt eines Hasen.
Ja. Also der heißt Zero Three.
Zero Junior.
Zero
heißt der.
Die Gestalt des, der heißt Zero Three. Und der hat aber auch noch einen anderen Namen. Der hat noch einen anderen Namen. Und der heißt, wie heißt der denn?
Das ist eine Frage, die ich dir stelle.
Das Hasen. Zero Three. Also steht immer nur in diesem Dialogfeld, wenn er spricht, steht immer Zero Three. Mhm. Aber wie heißt der? Das ist die Frage. Das muss ich leider sagen. Dazu.
Oh.
Das weiß ich nicht. Das hat einen japanischen Namen.
Also er hat die Gestalt eines Hasen.
Ein japanischer Name. Was heißt denn Hase auf Japanisch? Wenn man das wüsste, dann könnte man es wahrscheinlich beantworten.
Ne?
Der heißt Heihachi. Nee, wie heißt er? Otaku.
Otaku?
Nee.
Otaku ist aber nicht der
Hase, oder? Das sind Leute, das sind Manga- und Anime-Fans, glaube ich, Otakus.
Ja, ich glaube.
Oder Fans der japanischen Kultur. Ich weiß es nicht.
Du weißt es nicht.
Ich weiß es nicht.
Okay. Das Problem ist, wäre es jetzt, ich weiß, wie es bei der anderen Videospielreihe heißt, ne? Nicht Virtua's Last Reward, weil ich hatte erst gedacht, es wäre das, aber es ist nicht die Gestalt eines Bären, sondern die Gestalt eines Hasen.
Dann wäre es Monokuma.
Da wäre es Monokuma, genau.
Mhm.
Nee, das wäre einfach. Gibt es übrigens auch einen Anime, der demnächst in Deutschland rauskommt, tatsächlich.
Der heißt. Ach,
ich weiß es auch nicht. Ich muss ganz. Das weiß ich nicht.
Ich wünschte. Ich weiß es nicht. Nee.
Ja.
Ich weiß es nicht. Ja, ich weiß noch, wie die ganzen Charaktere heißen.
Ja. Sollen wir mal auf die Antworten
schauen? Schau mal in die Antworten.
Ja.
Aber du darfst nur ganz schnell reinschauen. Du darfst nicht die Antworten der obigen Frage anschauen. Ganz kurz nur.
Sirius richtiger Name lautet Lagomorph.
Lagomorph. Ah, ja. Verflucht. Hier. Escape.
Gut.
Lagomorph.
Fragen.
Kein Punkt. Annika.
Lagomorph.
Annika,
was ist das denn für ein dämlicher Name für einen Hasen?
Also, Frage Nummer 2. Bum, 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 bum.
Okay.
Ah, nee, 4.
Ja, 4.
Welche besondere Fähigkeit besitzt der Gegenstand Amulett, der als Start-Item in Dark Souls 1 ausgewählt werden kann?
Oh, das ist so scheiße. Ich habe die Dark Souls-Reihe nämlich nicht groß gespielt. Ich habe Bloodborne habe ich gespielt, aber nicht Dark Souls. Das ärgert mich. Ich müsste meinen Bruder, wenn ich jetzt meinen Bruder anrufen könnte, der würde mir das aus dem Stand sagen, innerhalb von einer Sekunde könnte mir das sagen. Das ist ein Amulett.
Welche besondere Fähigkeit besitzt der Gegenstand, der als Start-Item in Dark Souls 1 ausgewählt werden kann?
Also
Start-Item.
Also um menschlich zu werden, hast du ja diese... Das kann es ja nicht sein, das wäre zu einfach. Das wäre zu einfach.
Um quasi dich wieder zurück
in... Genau, und dich wieder in... genau, Human Effigy ist das, ja. Genau. Das ist ja Human Effigy. Und Amulett. Welche besondere Fähigkeit? Also... Nee, Fallschaden wird es auch nicht reduzieren, glaube ich. Weil du hast... Andauernd falsch. Oh, doch, das könnte so. Mann! Ich hätte den ersten nicht gespielt, verdammte Hacke. Ich hab nicht, den zweiten habe ich mal angespielt, aber da kommt das, glaube ich, nicht drin vor. Ey, das ist so scheiße. Eine besondere Fähigkeit, warte. Ja, mit den Toten, nee, kannst du auch nicht reden. Nein. Es ist ein Start-Item, mein Gott. Wahrscheinlich, es steht wahrscheinlich sogar in der Beschreibung dann drin, so entsprechend, so was das Ding kann.
Ja, wahrscheinlich. Wobei bei Dark Souls weiß man nicht.
Aber da steht auf jeden Fall in der Beschreibung überhaupt nichts. Da steht viel drin, wenn der Tag lang ist. oh Gott.
So, Podcast ist gleich vorbei.
Podcast ist gleich vorbei. Was? Ich sage, es reduziert den Fall Damage.
Fall Damage.
Du weißt es wahrscheinlich.
Nee. Ich habe Dark Souls 1 auch nicht gespielt. Aber ich sage mal, es ist dafür da, um.
Ja. Schön, ne? In der gleichen Situation ist also, wofür könnte das da sein?
Um so Notizen zu hinterlassen. Notizen hinterlassen für andere Spieler. Das sage ich okay. Jetzt mal.
Wie konnte man das denn bei Bloodborne auch mal?
Bei Bloodborne gab es auch denn, so. Und da gab es so ein Notizbuch, glaube ich. Und da konnte man dann so Notizen hinterlassen. Und die wurden dann von so Viechern.
Ah, ja, genau. Boden das sind dann, genau,
konnte man die lesen. War, ja, also, was war deine Antwort? Fallschaden.
Ja, Fallschaden.
Okay, Antworten.
Das ist wahrscheinlich falsch. Du hast wahrscheinlich recht. Das macht
nämlich. Och, komm Sinn. Schon, Annika.
Was ist es
ich
denn?
Bitte dich. Antwort Nummer 3. Das Amulett hat keinerlei Wirkung oder Fähigkeiten. Das Ganze war ein Witz des Spielerfinders, der kürzlich in einem Interview veröffentlichte, dass er sich nur einen Scherz damit erlaubte. Zuvor hatten zahlreiche Spieler das Souls-Universum nach einer besonderen Bedeutung dieses Amuletts durchforstet.
Boah, ey, das ist aber auch echt assi. Ein Scherz. Ja, ey, komm, das ganze Spiel ist ein Scherz. Es gibt eine Story, die am Anfang kein Schwein versteht. Bossgegner, die dich innerhalb von Sekunden flatten und jetzt auch noch so ein Amulett.
Bist du furchtbar, furchtbar. Also das sind ja wirklich ist
das hart. Das ist eine Scheißfrage.
Hart.
Nicht die Frage an sich ist cool, aber die Antwort ist dämlich.
Das ist aber, weißt du, das ist aber auch so eine Sache. Wenn jetzt zum Beispiel, ich finde das problematisch, wenn jetzt da zum Beispiel steht, welche Fähigkeit hat es?
Ja.
Dann geht man ja davon aus, dass
die Menge mögliche Antworten... Ja, welche besondere Fähigkeit steht da? Welche besondere Fähkeit?
Dann geht man davon aus, dass die Menge der Antworten...
Es müsste also ein... Die Frage ist eigentlich eine Fangfrage.
Das ist genauso wie, wenn du jetzt irgendwie... Da hatte ich jetzt bei Logik manchmal. Ich hatte eine Logik-Veranstaltung. Und wenn du dann auf den Übungszetteln hast du dann sowas wie, weisen Sie nach, dass diese Formel jene Eigenschaft besitzt. Und dann ist die Antwort, du besitzt es gar nicht. Reingelegt, ne? Das ist total bekloppt. In der Klausur war es da ein bisschen anders. Da gab es dann Unterscheidung, ob sie die Eigenschaft besitzt oder, ne? So, ja. Aber gut, okay, wollte ich jetzt nicht über Logik sprechen. Wir wollten jetzt die letzten zwei Fragen des Pixel-Diskurs-Quiz. Bam, 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 bam. Du hast übrigens schon gewonnen.
Hab schon gewonnen?
Ja.
Okay. Ja,
also selbst wenn ich jetzt noch 4 Punkte mache, dann...
Wir feiern gleich, so. Ich feier gleich. Schwere Fragen. Okay.
Bam, 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 bam.
Unter welcher Phobie leidet Uncharted-Protagonist Nathan Drake laut eigener Aussage? Tipp in Uncharted 2, Ende, letzte Cutscene.
Clowns.
Ja.
Er sagt nämlich...
Er sagt, genau.
Du hattest Angst, dass ich da... Nein, ich hatte keine Angst. Wäre vielleicht
Clowns,
4.
Eine 10, aber was genau, Clowns sind eine 10. 10.
Clowns sind eine 10.
Clowns, ey, das ist eine schwere Frage. Das ist eine schwere Frage. Ey, jetzt mal ganz im Ernst. Das hätte man... Ey, das ist eine mittlere Frage. Komm, wer das Spiel gespielt hat, der kann das wissen. Das ist in der Cutscene. Das ist kein besonderes Knowledge, was dafür nötig ist.
Hallo, ich habe besonderes Knowledge.
Ich weiß.
Ist richtig.
Es ja. Ist, müsste, also komm.
Du musst wahrscheinlich gerade nachschauen.
Ich will trotzdem mal nachgucken. 12 zu 9.
Ja,
um der Sicherheit halber nachzugucken.
Nicht zu weit runterscrollen.
Gut.
Ansonsten hast du die nächste
so. Andere. Ja, Nathan hat Angst vor Clowns. Das am Ende von Uncharted 2 behauptet er, auf einer Skala von 1 bis 10 wären Clowns eine 8, während er Elenas Tod mit einer 4 beschreibt.
Warte.
Oh, ich glaube, ich weiß, was kommt. Ja. So, dann drehen wir um.
Das war das Uncharted-Thema.
schon zum zweiten Mal hintereinander, glaube ich, ne? Mittlerweile. Wir hatten es schon mal
verbaut. In irgendeinem Podcast haben wir es schon mal verbaut, ja.
Richtig. Schreibt uns welchen.
Die letzte und eigentlich unbedeutende Frage ja. lautet: ja. Bom, 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 bom. Wie kam der optionale Boss, wie heißt er? Kurt Caesar. Oder Kurt Caesar, keine Ahnung, wie man den ausspricht. Kurt Caesar okay. im Spiel Kingdom Hearts 1 zu seinem Namen. Kurt Caesar, der optionale Boss, zu seinem Namen. Kurt, also wie heißt denn der Kurt?
Kurt Caesar. Also wirklich wie Kurt geschrieben?
Kurt, K-U-R-T.
Alter,
okay. Z-I-S-A.
Kurt Caesar. Ich habe nie einen Kingdom Hearts Teil gespielt. Nie.
Das ist natürlich tragisch.
Das ist überhaupt nicht tragisch.
Die sind gut.
Meinst du?
Kingdom Hearts ist gut,
ja. Ich hab den Manga gelesen, gab es nämlich dazu. Und ich weiß, der Andi aus dem Forum, der wird mich schlagen, weil der ist ein riesiger Kingdom Hearts Fan, freut sich jetzt auch schon auf den nächsten Teil. Ich habe keine Ahnung.
Kurt Caesar, wie könnte der
sein? Also wie er auf den Namen kam, oder?
Also musst du erst, genau, wie er zu seinem Namen kam. Wie kam der optionale Boss?
Wahrscheinlich
war es irgendein Deutscher. Die Antwort ist wahrscheinlich, der heißt gar nicht so.
Wie er auf den Namen kam, wie kam er auf den Namen Kurt? Also Kurt Caesar. Also wahrscheinlich
Caesar.
Caesar, ne? Also
so Z-I-S-A.
Z, okay. Wahrscheinlich hat die Figur einen deutschen Hintergrund. Irgendein. Oder Kurt könnte es ja auch sein, ne?
Im Englischen. Könnte auch Kurt sein. Kurt Caesar.
Ach, ich nehm die dumme Variante. Ich sage, er hat irgendeinen deutschsprachigen Hintergrund und kommt aus Bayern und.
Kommt aus Bayern.
Kommt aus Bayern. Okay.
Genau. Ist als Antwort eingeloggt. Der Boss ging mal Katz 1 kommt aus Bayern. Ich sage, es ist so wie bei Mega Man, ist das der Name des Entwicklers, der diesen Boss quasi gebaut hat. Und weil die den so toll fanden dann. Sondern weil die den Boss so toll fanden.
Ach so,
dann haben die gedacht, wie nennen wir den? Weißt du, das hat zwar jetzt hier so ein Praktikant gebaut.
Ja, aber wir nehmen
aber, den, mal, aber damit er auch geehrt wird, bekommt er jetzt ja. dann den Namen. Irgendeine Variation des Namens der Person, die in ja. den Entwicklungsprozess
okay, involviert. Okay, das ist cool. Das hat was.
Und dann schaue ich die Antworten nach. Antwort.
Oh.
Der Name dieses Bosses wurde durch einen Fan-Contest ermittelt. Der Boss trägt den Namen des Gewinners, Kurt Caesar.
Ah, du bist zumindest aber sehr nah dran.
Ja, es geht in die Richtung.
Es geht in die Richtung.
Aber ob ich jetzt den Punkt bekomme oder nicht, spielt leider überhaupt keine Rolle.
Damit ist das Pixel-Diskurs-Quiz für diesen Monat beendet. Ich möchte noch einmal betonen, ich habe gewonnen. Ich freue mich. Ich bekomme Pizza. Lecker. Danke an die Leute, die uns die Fragen gestellt haben.
Ja, vielen Dank.
Da waren ein paar echt knifflige Sachen bei. Wir hoffen auf weitere Fragen, auch von euch vielleicht, wenn ihr eine habt, ihr lieben Zuschauer. Wenn ihr irgendeine Frage habt, die wirklich fies ist, wo ihr uns wirklich leiden hören wollt, also sehen könnt ihr uns ja Gott sei Dank nicht, aber leiden, ja, dann schickt sie uns.
Müsst ihr aber die Antwort auch mitschicken.
Ja, natürlich. ja, sonst. Und bitte nicht nochmal sowas wie, das Amulett, das hat keine Verbindung. Das ist einfach da. Wenn das so eine Frage ist, komme ich bei euch persönlich vorbei und
es kann nein, jetzt droh nicht der Annika.
Du nicht der Annika, nur der Community. Nur der Community. Also bitte.
Die haben schon so wenig Zuhörer, du kannst jetzt nicht noch die Leute verprügeln.
Ich mach's wie Donkey Kong. Okay. Ja, okay. Also Fragen, ne?
Es war schön.
Wisst ihr Bescheid.
Ich spendiere dir eine Pizza. Wir können ja mal schauen, was wir dann machen, ob wir dann währenddessen auch irgendwas aufnehmen.
Oder ob wir spielen.
Spielen.
Oder ob wir, weißt du, das wäre natürlich cool, weißt du, so
ein Livestream.
Auf unserem YouTube-Kanal, dann so Livestream, dann so, das ist übrigens die Pizza.
Livestream und dann kannst du währenddessen die ganze Pizza essen und währenddessen spielen wir irgendein Spiel.
Ja.
Sowas. Müssen wir mal beratschlagen.
Wir wollen doch multimedial aktiv sein.
Also nächstes Mal crossmedial, ja. Und nächstes Mal geht's dann wieder los
mit 0.
0 zu 0 und dann einem neuen Preis, den wir
noch nicht wissen.
Nächste Episode dann verkünden. Ja. Veranstaltungshinweise habe ich keine.
Ich auch nicht.
Gut. Und dann wisst ihr ja Bescheid, jede Episode Pixel-Diskurs-Podcast endet mit einem Song der Woche. Ihr könnt mir Audiodateien und Links zu euren Kunstwerken schicken an simon@pixeldiskurs.de. Die Codes für das Spiel, die ich letztes Mal verlosen wollte, sind übrigens nicht vergeben, was darauf hinweist, dass wir entweder überhaupt keine Zuhörer haben oder zumindest keine kreativen Zuhörer.
Ach so, stimmt, wir hatten ja eine
Verlosung.
Ja, eine Challenge, ne?
Ja.
Was sollten die nochmal machen?
Die sollten einen Song einreichen.
Ach so, stimmt, das war es ja richtig, genau. Ja,
vielleicht kann man das jetzt erweitern. Die Leute, die so einen Song.
Oder eine Frage.
Oder ein Thema der Woche.
Oder
ein Vorschlag fürs Thema der Woche. Die bekommen dann einen Crosscode. Spiel heißt Crosscode, deshalb. Ein Crosscode-Key für Steam. Simon@pixeldiskurs.de.
Ah ja. Und wir weisen noch darauf hin, oder ich möchte darauf hinweisen, wir werden auf der Gamescom sein. Und falls ein, zwei Leute tatsächlich zufälligerweise auch da sind, wenn wir da sind und uns hören, ja, dann machen wir ich werde das Wort nicht mehr benutzen vom letzten Mal, sondern ich sag diesmal Aushang bei Twitter, ja. Und dann werden wir sagen, wo wir dann, keine Ahnung, sind in der Halle so und so und die Uhrzeit, dann könnt ihr vorbeikommen und uns plauschen.
Genau, das finde ich eine gute Idee. Ich habe jetzt für den Song der Woche, ich habe noch zwei Songs der Woche.
Danach
auf Halde, müssen wir. Aber ich habe mich jetzt heute mal für was anderes entschieden. Und zwar habe ich gedacht, ich nehme mal wieder was von mir. Hatten wir ja schon mal. Ich hatte schon mal ein Stück von mir genommen. Und hin und wieder ist das ja auch mal ganz interessant. Ich habe nämlich auch irgendwelche Aufnahmen von mir.
Anno dazu mal.
Die ist gar nicht von Anno dazu mal. Das ist ein Klavierstück. Das Stück heißt Mess. Und das ist von einer Klavierplatte, die ich momentan zusammenbastle.
Oh.
Das wird das Eingangsstück. Ein sehr ruhiges, ganz getragenes Stück.
Ach, schon wieder was. Ja, okay, ich bin sehr gespannt.
Das ist aber nicht,
ich hab's noch nicht gehört.
Das ist aber nicht schwer. Und, also, nicht das ist schon, vielleicht schwer, vielleicht ein bisschen schon, aber es ist jetzt nicht irgendwie so wie das. Nicht so wie Christ Returns Tomorrow.
Ja, stimmt.
Ganz gelassenes, ganz spannendes. Einfach gemachtes Stück. Da bastel ich momentan ein bisschen mit rum, mal schauen, was daraus wird. Ansonsten bedanken wir uns wie immer fürs Zuhören. Vielen herzlichen Dank.
Folgt uns auf Twitter.
Jede Woche Sonntag könnt ihr uns, jede Woche Sonntag könnt ihr uns auf pixeldiskurs.de, auf iTunes und sämtlichen Podcast-Services inkludieren. Soundcloud von nun an. Liked unsere Facebook-Seite. Folgt uns auf Twitter @pixeldiskurs, @StefanSimon und @TheMörderS. Lasst uns Kommentare und Feedback da. Immer an simon@pixeldiskurs.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächstes Mal.
Bis dann. Ciao.